Willkommen im Power Performance Podcast mit Paul Schlüter und Kevin Schmidt. In der heutigen Folge lassen wir zuerst die letzten Wochen Revue passieren. Vom Bending Bars zum Equip Workshop zu den Junior World hin zu den Staatsmeisterschaften in Österreich. Und im Anschluss reden wir über den Umgang mit Gliederschmerzen durchs Training. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge. Alright, willkommen im Power Performance Podcast. Wir haben schon sehr lange keine Folge mehr aufgenommen. Ich glaube, wir saßen jetzt ziemlich genau 2 Monate nicht mehr zusammen oder ein bisschen länger, irgendwie so um den Dreh. Es wird mal wieder Zeit, so ein bisschen zu quatschen. Es ist viel passiert, um viel zu bereden. Haben auch ein paar Fragen bekommen. Ich würde mal so ein bisschen Kontext zu geben. Letzte Folge, die wir aufgenommen haben, Ende Juli mit Kevin Speer. Mhm. Gerne reingönnen, falls ihr euch die noch nicht angehört habt. War eine schöne Folge.
Ja, die war gut.
Seitdem waren ja ein paar Wettkämpfe. Wir hatten auch unseren eigenen Wettkampf, Bending Bars.
Dann gab es ja noch
das
die.
War ja auch.
Ja. Bending Bars war ja auch noch in der Zwischenzeit. Dann gab es ja noch die WM Junioren, Jugend Junioren, die Staatsmeisterschaft, auf der du warst. Mhm. Und ja, viel passiert. Ich würde erstmal vielleicht an dich gerichtet. Wie waren insgesamt so deine letzten 2 Monate? Wie würdest du sie beschreiben?
Eigentlich, also ja, doch ziemlich nice. So. Bending Bars war nice, die Zeit danach war auch ganz cool. Der Equip Workshop in Würzburg war sehr cool. Die WM war natürlich auch ziemlich nice. Auch die meine Zeit in Österreich war sehr, sehr schön. Und wenn das Schlimmste in Anführungszeichen an so einem Zeitraum, wo man irgendwie mehr Wochenenden unterwegs ist als zu Hause, wenn das Schlimmste da ist, dass man das Training nicht ganz so durchführen kann, wie man es gerne durchgeführt hätte, dann ist das, denke ich, ein ganz guter Kompromiss. Also da steige ich jetzt gerade erst wieder so. Ich bin jetzt euch in der zweiten regulären Woche Training wieder, nachdem es 4 Wochen lang eher so, so ein komischer Mischmasch war. Ja, war also die Kurzfassung ist ziemlich, ziemlich nice. Ich kann mich nicht beschweren. Das war eine schöne Zeit, ist eine schöne Zeit. Morgen geht's mit der hessischen Landesmeisterschaft direkt weiter.
Ah, okay.
Also das da ist auch kein Ende in Sicht soweit. Ja, und in 3 Wochen, also ich gucke gerade, wir haben Kerstin und ich haben uns gestern zusammengesetzt. Ich glaube, wir haben irgendwie bis Weihnachten noch 3 Wochenenden, an denen noch nichts ist. Irgendwie so.
Perfekt.
Erwachsensein ist ganz schön anstrengend, Digga.
Also steht weiterhin viel an.
Ja, ich fliege dann mit Percy auch nach Budapest zur EM. Beziehungsweise wir fliegen separat, aber ich bin dann auch dort mit ihm. Dann bin ich nochmal für eine Trainerlizenz. Dann bin ich jetzt übernächste Woche bin ich nochmal in Frankfurt auf einer Sportpsychologietagung vom DOSB. Dann 3 Wochen später bin ich wieder in Frankfurt für eine B-Lizenz. Dann ist nochmal, und dann im November mache ich meine Kari-Prüfung bei der hessischen Mannschaftsmeisterschaft. Ja. Dann fahre ich vielleicht zur LM Baden-Württemberg. Dann ist das Wochenende danach die DM Jugend Junioren, wo ich noch nicht weiß, ob ich fahre. Mhm. Dann ist ein Wochenende frei. Dann ist der NRW Cup. Mhm. Ne, da werde ich auch hinfahren. Da starten auch ein paar Leute von mir. Dann die Woche haben wir Team-Event in Berlin. Und dann ist das Wochenende vor Weihnachten.
Da sind wir schon. Es ist halt echt, ne? Es ist halt, sind nicht mehr so viele Wochenenden bis Weihnachten. Mhm. Perfekt. Mhm. Vorfreude ist jetzt schon riesig, ne?
Perfekt. Ja. Und wie war deine Zeit, Kevin?
Ja, sehr schön, aber auch recht viel. Ich würde es also so mal so ein bisschen zweiteilen. So die Zeit vor Bending Bars war doch relativ gewisser starker Fokus auch auf meinem Training. Jetzt nach dem Bending Bars, da gab es nicht so viel Raum, sage ich jetzt mal, so für mein eigenes Training, so wie du es jetzt auch beschrieben hast. Ne? Danach, klar, ich bin irgendwie im Training drin und das läuft weitestgehend auch fein, aber ich merke halt enorm, dass das, was alles jetzt anstand nach dem Bending Bars, ne, also bei mir Prüfungen und Co., Coaching-technisch einiges, dass sich das bemerkbar gemacht hat und ich einfach super müde bin und mich auf den Urlaub kommende Zeit freue. nee, ja, genau, aber lass uns vielleicht nochmal, also im Großen und Ganzen, aber trotzdem eine schöne Zeit. Viel mitgenommen aus der Zeit. Bei mir gab es dann auch so ein paar Wettkämpfe, auf denen ich jetzt auch war. Also Landesmeisterschaft Schleswig-Holstein, Hamburger Kraftspiele. Das war auch wieder sehr schön, AthletInnen zu sehen, die ich schon lange nicht gesehen habe. die auch schon lange bei mir im Coaching sind, aber jetzt mal wieder einen Wettkampf gemacht haben, weil sie mal nicht in der Vorbereitung krank geworden sind.
Hey.
Yay, perfekt. Aber lass uns vielleicht erstmal ganz kurz, ich nenne es jetzt mal vorne anfangen, auch wenn es nicht ganz vorne ist. Aber ich glaube, so Bending Bars ist, glaube ich, der erste Zeitpunkt, den wir nochmal ganz kurz so bequatschen können. Dann hangeln wir uns so ein bisschen vor. Wie blickst du auf den Bending Bars zurück? So, was erstmal das den Wettkampf an sich angeht und dann vielleicht auch deine Performance?
Wettkampf insgesamt fand ich gut. Also so von der Organisation hat es auch eigentlich ganz gut gepasst. Also ich hatte auch den Eindruck, dass es ein recht flüssig laufender Wettkampf ist. Der Zeitplan wurde ja auch ziemlich gut eingehalten. Ich glaube, wir waren sogar, also ich glaube, nach der Eingruppe wurde sogar noch mal eine längere Pause eingelegt, wenn ich mich recht erinnere. Das ist jetzt auch schon wieder ewig her gefühlt, ne? Ja, der Warm-up-Bereich und so natürlich alles mega nice bei Dedicated im Gym. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass bei mir, also du hattest ja deinen Wettkampf schon hinter dir, als wir dann kommentiert haben. Ja? Ich hatte nicht den Eindruck, dass das bei mir jetzt großartig irgendwie einen negativen Einfluss gehabt hätte, weil ich auch die Möglichkeit hatte zu essen zwischendurch.
Ja.
Grüße an Helena, die mit der ich dann die Kamera-Regie tauschen konnte, also dass sie dann kommentiert hat und ich Kamera gemacht habe und mich fressen konnte. Ja, und so vom Wettkampfergebnis her, so dritte Beuge, also 2,15 im zweiten gebeugt, 2,22 im dritten hätten theoretisch, also ich glaube, das war so oder so ein realistischer Call. Die 2,15 waren sehr entspannt.
Ja.
Bin unten raus voll auf die Ferse gekommen irgendwie. Ist mir tatsächlich auch in der Vorbereitung nie großartig passiert. Ich wollte es nicht drauf ankommen lassen, das jetzt des Todes rauszugrinden. Hab dann gesagt, naja, dann speis mir lieber. Bank hatten wir ein bisschen konservativer gemacht als ursprünglich geplant, weil in der Vorbereitung meine Bizepssehnen sich wieder ganz doll gemeldet hatten. Ich habe dann im Warm-up oben auch, ich war dann der Dude, der im Warm-up noch in kleinen Dumbbell Curls macht, um die Bizepssehne aufzuwärmen. Das hat erstaunlich gut funktioniert, weil den Schultern ging es dann richtig, richtig gut, auch beim Bankdrücken. Es war 145 im dritten waren deutlich leichter als erwartet.
Schnell.
Ja, also auch deutlich schneller als im Training nochmal. Das heißt, hätte Fahrradkette, aber ich glaube so 150 hätte ich mir auch zugetraut an dem Tag. Beim Heben leider beim zweiten den Griff hätte ich besser setzen können. Das habe ich ja beim dritten habe ich wiederholt mit 2,52 und dann natürlich den Move gemacht, nochmal 2,70 im Warm-up zu ziehen mit Straps. Das hat auch gut funktioniert. Da muss ich sagen, so auf diese 2,70, so mal abgesehen von dem ganzen Wettkampf an sich und auch mal wieder Wettkampf gemacht zu haben und keine Ahnung, wie ich 90 plus Kilo total PR gemacht oder so, weil ich in 3 Jahren keinen Wettkampf gemacht habe. Es war halt, also so diese 2,70, das ist glaube ich so einer der Lifts, wo ich tatsächlich das erste Mal auch so tatsächlich stolz drauf bin, weil die waren brutal schwer. Also das war wirklich, ne, so vielleicht 2,5 Kilo mehr überhaupt, ne? Und trotzdem technisch richtig, richtig sauber. Und das war so das erste Mal gefühlt in meinem Leben, dass ich einen quasi maximalen, also ja, das war schon maximal, also viel, viel mehr hätte da nicht drauf sein können, einen maximalen Lift mit tatsächlich tadelloser Technik auch abliefern konnte. Und das conventional, ne, wo man ja so, wer sich noch erinnert mit meiner ganzen Rückengeschichte, hatte ja eine ganze Zeit lang, wo ich gar nicht conventional heben konnte, so wo das grundsätzlich keine Option war. Das war ein sehr, sehr schönes Gefühl, da so auch diesen, einen Hebe-PR auch zu ziehen, einen Lifetime-PR, Gym-PR halt, aber Gott, ne, mit einer Stiff-Bar, ne, wo man auch sagt, das letzte, also ich hatte mal 2,55 conventional gezogen, aber an einer Deadlift-Bar mit Bumper-Plates. Das macht dann auch nochmal einen Unterschied. Und bei ähnlichem, ich glaube sogar ein bisschen leichter, als ich die 2,55 gezogen hatte, das Jahr davor. Also ich habe ja mit 104, irgendwas, glaube ich, eingewogen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und damals habe ich so 105, 106 gewogen, irgendwie, in den Dreh. Ich fand auch, die Atmosphäre war nice, insgesamt.
Ey, bei euch war einfach absolut verrückt.
Ja. Ja, du warst halt Samstag früh dran, ne? Das ist dann so ein bisschen unlucky, was die Zuschauer
sagen. Aber trotzdem gut.
Ja. Ich glaube, bis auf einen transfeindlichen Kommentar zwischendurch, den ich mal mitbekommen habe, und ein paar nervigen Leuten, die im Warm-up unbedingt Training machen wollten. Ja, doch, eine Sache, die mir höchstpersönlich natürlich ein bisschen Dorn im Auge war die Toilettensituation. Dann halt oben nur die eine befestigte Toilette pro Männer, Frauen, wo da, ne, wo ich mir dann auch nicht zu schade war, auf die Frauentoilette zu gehen, wenn da gerade niemand drin war, so bei Gott.
Ja.
Und unten die drei Plumpsklos. Das ist halt für ein Event in der Größe dann nicht so geil. Ne? Und dann habe ich in dem Moment so realisiert, ah ja, Sporthallen sind aus diesem Grund tatsächlich gar nicht so schlecht für Wettkämpfe. Eine ganze Reihe an Toiletten zur Verfügung hat. Aber ja, ich habe mich danach auch eigentlich, also an dem Abend noch, habe ich mich ziemlich gut gefühlt. Aber am nächsten Tag war halt dann Ende. Ich hatte auch irgendwie, keine Ahnung, ich glaube knapp 700 Milligramm Koffein drin über den Lauf des Wettkampfes. Wir sind abends, dann waren wir zu Hause kurz nach 12, sind pennen gegangen und ich war ich glaube circa so gegen 5 oder so, war ich dann hellwach und konnte nicht mehr pennen. Und das hat dann halt ein paar Tage später noch gedauert, bis ich wieder so richtig in Form war. Ja. Und dann habe ich halt irgendwie eine Einheit gemacht die Woche und dann an dem Wochenende Equip Workshop und Equip Bench und Heben ausgemacht. Also mein Training in dem Zeitraum war nicht sonderlich progressiv, sagen wir mal. Aber ja, das wäre so mein Recap tatsächlich. Ich glaube, so wie üblich, ne, so ein paar Sachen, die man mitnimmt, wo man sagt, okay, da hätte man bei der Bank hätte man ein bisschen größere Sprünge machen können wahrscheinlich. Bei der Beuge im Zweifel halt einfach technisch besser arbeiten, beim Heben gucken, dass du den Griff vernünftig setzt und dann passt das schon.
Ne? Beim Heben einfach größere Hände besorgen.
Ja, ach, das, keine Ahnung, vielleicht fahre ich mir einfach irgendwann mal so 100 Einheiten HGH pro Tag und hoffe, dass alles wächst. Verdoppeln sich meine Hände in Größe irgendwann.
Ich weiß nicht, also wir haben ja schon häufiger über auch Griffkraft und Co. gequatscht, aber um das nochmal so hervorzuheben, ich find's krass, dass du trotzdem so in der 250-60er Range die Lasten halten kannst mit deinen Händen.
Weil, also, was soll das denn jetzt heißen, Kevin?
Hey, du weißt genau, wie das gemeint ist, weil das ja doch auch eine riesige Herausforderung ist mit deinen Gegebenheiten, würde ich sagen. Ja. Oder wie siehst du das? Also schon nicht einfach.
Ja, schon. Ich habe halt, ne, so ich glaube, das war schon auch so ein kleines doppeltes Learning tatsächlich. Ich hatte in der letzten regulären Hebeeinheit vom Bending Bars oder in der vorletzten war es, glaube ich. Also ich habe ja einmal zu Beginn der Vorbereitung 250 gezogen, die schnell waren, aber wo die Knie so ein bisschen weich waren im Lockout. Mhm. Und dann habe ich nochmal 250 gezogen, 2 Wochen später, wo Knie weich waren und der Griff nicht gehalten hat im Lockout. Was natürlich dann so für die 2 schwersten Singles der Vorbereitung keine so guten Voraussetzungen war. Aber tatsächlich hat mich das diesmal überhaupt nicht gejuckt, weil ich mir gesagt habe, okay, der Griff wird halt da sein. So, das wird schon passen. Und ich habe dann im Backoff, als ich die das zweite Mal nicht so gut gezogen hatte, super stumpf gemerkt, okay, aha, wenn ich meine Zehenspitzen ein kleines bisschen nach außen drehe, dann kriege ich meine Oberschenkel besser durchgestreckt und bleib auch nicht im Oberschenkel so hart hängen und dann hält der Griff auch besser. Und das zweite davon, ich habe ja damals, als ich bin ja vom Fingertip-Hook auf so quasi Kreuzgriff-Fingertip gewechselt. Und ich glaube, dafür sind meine Finger halt einfach nicht lang genug, Digga. Also,
kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Und ich habe dann halt einfach so in den Back, also ich habe so Low-Interest-Head-Fatigue-mäßig 10x1 hinterher geschoben, woraus an dem Tag dann tatsächlich, glaube ich, eher ein 7x1 geworden ist, weil irgendwann, ich weiß nicht mehr, meine Hand ist ganz, ganz doll aufgerissen. Das erste Mal auch in meinem Leben, dass da so ein richtiges Loch in meinem Finger drin war. Und da habe ich dann gemerkt, okay, wenn ich die Hand halt klassisch Kreuzgriff greife, also auch in den Handballen reinlege, dann hält der Griff viel, viel besser. Und das war dann schon auch. Nur das habe ich bei dem zweiten Hebelversuch im Wettkampf dann halt einfach verkackt. Das habe ich dann irgendwie, ich war irgendwie im Kopf nicht ganz da, war auch ein bisschen abgelenkt bei dem Versuch. Und da wusste ich aber, dass ich das für den dritten auch easy wieder hinkriege. Ja.
Und die gingen dann ja auch gut.
Ja, die waren gar kein Thema.
Hast du das Gefühl, dass die, das spielt natürlich viel mit rein, vor allem wie du den Griff setzt und alles, ne, da spielt ja viel mit rein, wie so ein Griff aufgeht. Meinst du, das Thema Luftfeuchtigkeit in dem Raum hat auch eine Rolle gespielt, die ja gefühlt 100% war, die Luftfeuchtigkeit?
Vielleicht, aber da habe ich mir in dem Moment ehrlicherweise keine Gedanken drüber gemacht.
Okay.
So, ich meine, wie will ich es denn beeinflussen? Also A, kann ich es eh nicht beeinflussen. B, so was willst du dagegen machen? Deine Hände vernünftig einkreiden? So mache ich eh.
Ja.
Also sollte man üblicherweise eh, bevor man auf die Plattform geht.
Ja.
Also okay. so Sachen, da bin ich mittlerweile tatsächlich an einem Punkt, wo ich dann einfach sage, ja, na und? So, ich mache halt einfach. So, wenn ich es nicht beeinflussen kann und es auch nicht meine Handlungen, die leistungsrelevant sind, in irgendeiner Art und Weise beeinflusst, dann kriegt das keine Aufmerksamkeit von mir.
Ja. War das dann so eine kurzfristige Entscheidung von dir hochzulaufen und die 270 zu heben? Oder hast du dir das schon nach dem zweiten Versuch gedacht? Also hast du sie erst nach dem letzten Versuch gedacht oder schon nach dem zweiten, nachdem der Griff aufgegangen ist?
Ja, ich glaube, ich erinnere mich nicht mehr ganz so gut, aber ich glaube, es war eine Mischung. Es ist also dieses, ich glaube, also, weil ich wusste schon, dass auch der Zweitversuch mit 52,5, also ich wusste, dass der leicht war.
Mhm.
Ich wusste, dass der sich sehr, sehr schnell bewegt hat. Und dann wusste ich halt, okay, na, um auf Nummer sicher zu gehen, mache ich den jetzt nochmal und mache ihn gültig. Und wenn der noch genauso gut läuft und es sich gut anfühlt, dann ballere ich oben halt nochmal eine Runde. Ja. Und das war wirklich so, ich bin von der Plattform runter und habe gesagt, ich gehe jetzt nochmal 270 ziehen. Ich habe auch nicht gewartet, bis die Gruppe durch war oder so, ich habe es einfach direkt gemacht. Also ich glaube auch, ich hatte mit Kerstin offensichtlich auch den Wettkampf dann so sehr detailliert ausgewertet. Eine Sache, die ich tatsächlich ganz gut fand, und da kommen wir vielleicht später bei der Starts auch nochmal drauf, dadurch, dass ich im Training beim Comp-Heben mit Singles gearbeitet habe in den Backoffs, da habe ich relativ kurze Pausen gemacht. Also da habe ich vielleicht so 2,5-3 Minuten höchstens zwischen den Backoffs Pause gemacht. Üblicherweise in der Wettkampfvorbereitung, wenn man schwerere Lasten bewegt, sind die Pausen ja etwas länger. Ja. Und dadurch, dass ich ich habe den ersten gezogen, ich glaube 2,35 waren das, und es hatten irgendwie ganz, ganz viele Leute bei der Last geöffnet, und ich war im ersten Durchgang bin ich als Siebter rausgegangen. Dann habe ich aber offensichtlich einen der kleineren Sprünge gemacht und war dann im zweiten Durchlauf schon Dritter oder Zweiter sogar. Das hat mich null gepackt. So, hat mich nicht mal ansatzweise aus der Ruhe gebracht, weil ich so wusste, okay, gut, selbst wenn es halt jetzt nur 3 Minuten Pause sind, so, I got this. Das war auch ein schönes Gefühl, nur so diese Gewissheit zu haben, so, ja, egal, was da in der Reihenfolge passiert oder wie schnell gesteckt wird, das ist halt genauso wie im Training sonst auch.
Okay, Oma, vielleicht auch ganz, ganz kurz noch Abriss zu. Also erstmal, ich habe deinen Wettkampf ja live verfolgen können. Ich war dann ja da gesteckt und dich spotten dürfen, auch bei Beuge.
Das war auch schön, ja.
hat auf jeden Fall super viel Laune gemacht, so nah dran zu sein und helfen zu können. Und man muss ja wirklich sagen, also die letzte Gruppe Sonntag, die Stimmung war wirklich absurd. Es war wirklich sehr, sehr krass. Ich war komplett nass. Also ja, ich war, deswegen meinte ich so, also Luftfeuchtigkeit war wirklich so hoch und stand auf Stecken, ich war komplett nass. Aber es hat super viel Laune gemacht. Also generell wieder so eingebunden zu sein in so einen Wettkampf. Also es hat ja angefangen Freitag, haben wir noch so ein paar Sachen mit aufgebaut. Samstag hatte ich ja meinen Wettkampf. Sonntag haben wir Livestream gemacht, dann noch Stecken. Klar, das war alles anstrengend, kann man gut sagen. Ich war die Tage danach natürlich so im Sack, aber es hat einfach super viel Laune gemacht. Natürlich wieder viele Leute gesehen, die man sonst vielleicht nicht immer so das Jahr übersieht, vor allem weil das so weit weg ist, auch von da, wo ich herkomme, von Greifswald her immer wieder alles schön weit weg. Aber war richtig nice. Mein Wettkampf lief, um da auch mal ganz kurz ein paar Worte zu verlieren, an sich sehr gut, sage ich mal. Also einmal kurz Outcome, Beuge 250, Bank 142,5, Heben 270. Die Beuge war der Lift, der wirklich am überraschendsten lief. Alle kamen danach so zu mir und haben so gesagt, ja, war so eine gute RP 7 bis 8, so in die Richtung. Die waren wirklich schnell. Ich habe auch bis zum heutigen Tage noch nicht den Recap von dem Wettkampf gemacht, kommt dann auch nochmal irgendwann auf Instagram. Aber Beuge war wirklich sehr, sehr gut. Es hat sich wirklich gut angefühlt. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich kann so 260, 65 in der Range beugen. Das dann wirklich zu machen, ist auch nochmal eine andere Geschichte. Ich habe ja auch an dem Tag mit anderen Sleeves gebeugt. Ich weiß nicht, ob wir das
mal wieder haben.
Ich hab mal wieder den Move gemacht. Wir haben jetzt am Tag andere Sleeves zu nehmen. Man kennt es ja immer, schön nochmal eine Variable neu mit reinbringen, damit sich das alles...
Du hattest in der Vorbereitung SBDs getragen, ne?
Genau, genau. Ich habe mir in der Vorbereitung die XL Rigor Mortis geholt, aber ich keine Chance, ich kam da nicht richtig rein. Und habe jetzt eben von einem Athleten von mir, Grüße an Lennart, der mir dann auch mal seine 2XL zur Verfügung gestellt hat für den Wettkampf, in die ich aber auch nicht gut reinkam. Also
mit Socken auch?
Ja, also
krass.
Die Form ist einfach überhaupt nicht passend für mich. Also dieses Hourglass ist einfach, ich krieg die nicht, wenn ich die jetzt umklappe und hochziehe, ich krieg die nicht übers Knie richtig. Und dann ist der Support auch nicht ganz so geil.
Hast du wenn ich da kurz anhake, hast du schon mal die von Strength Shop getestet, die neuen?
Nee, das ist nämlich der nächste Punkt. Gibt's auch gerade.
Okay. Sind auch gerade in Stock. Also Shoutout da, kurze Tangente. Mhm. Shoutout an die unnützen Stücke Unrat, die sich in der ersten Charge Strength Shop Sleeves gekauft haben und versucht haben, die gewinnbringend zu verkaufen. Möge Gott euch niederstrecken. Aber ja, die gibt's wieder. Die sind richtig, richtig gut. Es gab scheinbar, vor allem bei der ersten Charge, ich weiß nicht, ob das sich das jetzt fortsetzt, so vereinzelt Schwierigkeiten mit den Nähten. Das gab's ja bei den Insern auch. Das, ne, ich meine, selbes Material etc. Ne? So, dass die Nähte halt aufgehen. Das war uns jetzt auch passiert mit einem Paar. Aber Strength Shop Kundenservice hat einfach so ein Premium-Dienstleistungsverhältnis. Ich habe denen eine E-Mail geschickt, habe gesagt, hier, ne, wurden 3-4 Mal getragen, sind aufgegangen mit einem Foto dran und die haben geantwortet, ja, gar kein Thema, das Problem ist uns bekannt, wir schicken ein neues Paar raus und haben das direkt gemacht, ohne dass ich noch irgendwas machen musste.
Nice.
Also wirklich Grüße an Strength Shop, ihr macht das wirklich richtig, richtig gut. Da auch so, ohne Wenn und Aber, ne, so das ist, ich habe das schon teilweise gehabt, so bei meinem das Headset, was ich aufhabe, der Batterieindikator funktioniert nicht mehr und zwischendurch ließ sich das auch nicht mehr so richtig aufladen. Habe ich dem Kundensupport eine E-Mail geschrieben und die wollten, dass ich einen Nachweis darüber liefere, dass ich das Headset zerstöre, also mit so Kabel durchgeschnitten, bevor sie mir ein neues rausschicken, wo ich sage, ja, und in der Zwischenzeit habe ich kein Headset oder was. So, you okay, Bro? So an sich, verkabelt funktioniert das ja noch fein. Solange ich das Kabel dran lasse, hat das vollkommen in Ordnung funktioniert. Mittlerweile funktioniert es auch so wieder, aber ja, genau, lass mich das noch funktionierende Produkt komplett zerstören, so, Alter.
Oh, krass.
Aber ja, das heißt, welche hattest du dann am Wettkampftag an?
Ich hatte trotzdem die 2XL Rigor Mortis an.
Ah, okay.
Aber die waren halt echt nur so ein Stück über meinem Knie, ne? Also es war...
Okay.
Es hat mir trotzdem Support gegeben, es hat mir aber aufgrund dessen, dass ich die nicht so hoch bekommen habe, hat mir das, ist das richtig rumgeschlabbert eigentlich so in der Kniekehle? Aha. Und das hat, also ja, es war ganz, das, ganz ja, komisch.
Ja. Ja.
Und hat mir dann aber auch richtig meine Kniekehle richtig wund gemacht. Ich habe bis heute immer noch eine Stelle auch da, weil die einfach auch nicht gepasst haben. Ne? Also da an alle so selbst so schön es ist, tighte Knee Sleeves zu haben, wenn die nicht passen, ist halt auch nicht so gewinnbringend. Sich da auch vor allem mal so lange reinzuknüppeln. Ich habe auch wirklich lange gebraucht, um da reinzukommen.
Mhm.
Und dann haben die nicht mal gepasst. Es hat sich nicht nach mehr Support angefühlt. Klar, es war alles so schön. Es war schon fest natürlich ums Knie herum, aber es hat sich einfach nicht gut angefühlt. Vor allem immer dann mit diesem wunden, stechenden Gefühl da in der Kniekehle.
Das haben einige übrigens ich hatte das auch bei den Strength Shop Sleeves. Ich habe auch an den Nähten 2 Schürfwunden in der Kniekehle bekommen. Ich kenne das auch von Leuten von den Insern offensichtlich, sogar von den Titan Sleeves auch. Ich glaube auch einfach dadurch, dass die so eng sind, dass das Material nochmal etwas fester ist, so wenn das halt sich biegt. Dann bohrt sich das da halt so ein bisschen rein, ne?
Ja, safe. Hab dann trotzdem damit gebeugt und ne, 2,50 waren wirklich verrückt viel zu gut. Problem war dann nur so ein bisschen,
mache ich noch 2,70 im Warm-up.
die Beuge hat mich, also darf man ja auch immer nicht vergessen, auch wenn es so schnell war, die hat mich schon frittiert. Also so das Ganze drumherum, auch so die das Aufbauen dahin zu den 2,50, meine Nervosität, die ich dann doch hatte, so vor den 2,50 und das Arousal. Ich war danach ziemlich platt und ich habe echt viel, viel ausgeschwitzt und viel gepinkelt. Und das habe ich, glaube ich, hinten raus beim Heben so ein bisschen gemerkt. Bank war irgendwie Bank.
Ich habe den ersten Versuch ungültig bekommen, weil ich das Press-Signal gejumpt habe, weil ich irgendwie, ich habe gedacht, also ich, sie hat mich, also Mara hat mich ewig lange unten gefühlt fahren lassen. Und ich habe schon gedacht, ich habe es nicht gehört, das Press-Signal, und habe dann in dem Moment gedrückt. Aber gut, im zweiten dann die 240, die 140 gepickt und dann die 142,5, ja auch ein 7,5 Kilo PR für mich, ist auch so viel. Beuge waren, glaube ich, irgendwie 22,5 Kilo PR. Und beim Heben tatsächlich dann im Warm-Up schon, letzter Warm-Up waren, glaube ich, 2,35, bevor ich dann mit 2,55 raus bin, ist mir die Hand aufgegangen. Also ich hatte ja, klar, letztes Jahr Bending Bars ist mein Griff aufgegangen, aber bezüglich des Hooks. Und seitdem habe ich ja dann Mixed Grip gehoben. Und da eigentlich nie Griffprobleme gehabt, aber dann schon bei 2,35 im Warm-Up. Das war schon irgendwie so, okay, warum? Im Nachhinein könnte man vielleicht sagen, also das, was ich jetzt beschrieben habe, ich habe viel geschwitzt, viel gepinkelt. Ob das eventuell dann Auswirkungen hat und dann eben mit dem langen Tag und so, vielleicht hat das irgendwie noch Auswirkungen. Dass ich auch die 2,55 Opener fast fallen gelassen habe. Aber ich habe sie dann noch irgendwie festhalten können. Ja. Aber dann habe ich schon gesagt, gut, was mache ich denn jetzt für die 2,70, die ich dann nämlich... ich wollte nämlich im zweiten auf die 2,70. Habe dann von Jason, Grüße gehen raus, noch andere Chalk bekommen. Damit ging es dann auch deutlich besser. Also da hatte ich dann irgendwie keine Griffe. Ich konnte, habe den Griff auch besser gesetzt. Na, das... spielt ja immer viel mit rein. Hab die dann auch einbekommen, aber hab schon gemerkt, okay, ich habe Krämpfe in den Waden bekommen im Lockout. Ich stand ungefähr gefühlt 3 Minuten im Lockout und Mara hat nicht abgesagt. Und meine Wade krampft und krampft und krampft und krampft. Und ich so, was ist hier los? Gut, den habe ich noch reinbekommen. Dann 2,75 war dann an dem Tag nicht mehr realisierbar am Ende. Dicker Total PR. Ich hätte mir so ein bisschen mehr gewünscht, was Heben angeht. Heben war die Prep über, aber generell nicht so gut. Dafür Beuge umso besser. Im Großen und Ganzen ein Wettkampf, der viel Laune gemacht hat und auch schon sehr gut gelaufen ist. Doch.
Ja, sehr schön.
Genau. Und ansonsten habe ich ja schon gesagt, an sich Wochenende, schöne Sache. Und vielleicht nächstes Jahr dann auch sind die Probleme ja gelöst mit der Toilette. Aber das sehen wir dann alles noch.
Leise, Kevin. was ich kurz da nochmal aufgreifen wollte.
Ja.
Das ist auch eine Sache, auf die ich auch penibel geachtet habe diesmal bei dem Wettkampf, war Flüssigkeit. Ich meine, da offensichtlich auch dadurch, dass es eine 24-Stunden-Waage war und ich sowieso keinen Stress mit der Gewichtsklasse hatte, also so gar nicht, bin ich hyperhydriert in den Wettkampf reingegangen. Ich war 10-mal pinkeln zwischendurch. Das war so wirklich viel. auch vom Koffein offensichtlich, aber ich glaube, ich habe auch im Wettkampfgeschehen 4 bis 5 Liter Flüssigkeit getrunken, irgendwie so. Ich meine, man hat halt auch einfach, du hast ja gesagt, es war unten enorm feucht. Ne? Ich bin immer aus der Feuchtigkeit in den Regen gegangen lieber, weil da immerhin die Luft ein bisschen angenehmer war. Also zwischen meinen Versuchen habe ich auch immer draußen gewartet und erst wenn dann nur noch 2 Leute vor mir waren, bin ich wieder reingegangen oder so. Und das hat tatsächlich so, ich hatte gar keine Krämpfe, ich hatte keine Probleme irgendwie, also ich habe mich generell einfach durchgehend leistungsfähig gefühlt. Und ich bin wieder und wieder erstaunt, das ist auch ein Thema, was wir mit Percy jetzt zuletzt für die aktiven DM ja ganz, ganz stark optimiert hatten. Also wie kann man auch nach einer 2-Stunden-Waage wieder so Flüssigkeit zuführen, dass es auch funktioniert. Und das ist heftig, was allein das für einen krassen Unterschied macht, wirklich. Ich meine, es ist so stumpf, ne, aber wirklich sich auch im Zweifel zu zwingen, während des Wettkampfes super viel zu trinken und auch genug zu essen. Ne, weil gerade hinten raus beim Heben, gerade wenn es ein bisschen länger dauert, kann es mal ein bisschen schwierig werden. Wenn dann so dieser Punkt kommt, wo der Magen vor allem auch durch das Koffein sich so ganz leer anfühlt, ne, machst du dieses Loch im Bauch. Und da dann halt auch das Essen vernünftig geplant zu haben und so weiter, das hat einen gigantischen Unterschied gemacht. Also das ist wirklich nochmal ein komplett anderes Level zu dem, was ich aus der Vergangenheit gewohnt war, was Wettkämpfe angeht.
Ja, riesen Unterschied definitiv. Das Ding, also das, gut, dass wir dann nochmal drüber reden. Mhm. Ich hatte ja auch keinen Stress mit Gewichtsklasse, ne? Das war ja 105 plus bei mir. Ja. War ja mit 113 irgendwie rein. Hab richtig gut vorher gegessen, also die Tage vorher gut viel getrunken, auch an dem Morgen, an dem Tag vorher. Hab über den Wettkampf hinweg, ich glaube, 4 oder 5 Powerades getrunken. oder eben ein isotronisches Getränk.
Hatte drei drin, ja.
Also das hat alles echt gut gepasst, aber ich habe einfach trotzdem Krämpfe bekommen in der Wade. Also ich weiß nicht, ob das eben nicht ausreichend war, ob ich eben, ne, wir haben ja schon mal über letztes Jahr auch nach dem Bending Bars, hatte ich ja auch meine Krämpfe, ne? Da haben wir auch über das Thema Krämpfe geredet. Das ist ein Thema, was nicht ganz so, wo man sich nicht sicher ist, was Mechanismen dahinter sind. Wir haben ja über neuromuskuläre Ermüdung geredet, wir haben über Elektrolyte geredet. Ich weiß nicht, ob es bei mir einfach der Fall ist, dass ich so einen hohen Salzverlust habe und das eben, ich das nicht irgendwie, weil ich bin sowieso von Natur aus jemand, der super viel schwitzt und dann habe ich mit hohem Koffein Intake super, also extrem hart viel doll geschwitzt. Ne? Ich habe dieses ganze Warm-up war komplett nass von mir alleine schon, wo ich gebeugt habe. Und dass es einfach nicht ausreichend war. Ne? Mhm. Das was an, also nächstes Mal definitiv Salztabletten wird der Weg sein, dass ich das nochmal teste, gucke, wie das ist, weil ja. Ne, das kann ja nicht sein, dass ich jetzt hier jeden Wettkampf mir irgendwie Krämpfe reinfahre. Das sollte nicht so sein, weil es natürlich einfach Performance enorm behindert, wenn du dann da im Lockout eigentlich schon denkst, du bist fertig, aber irgendwie, nee, ich bin noch scheinbar nicht fertig, weil Wade krampft. Das muss natürlich so nicht sein. Genau. Also da nochmal optimieren, gucken.
Da natürlich auch die Frage, bist du selber gefahren nach Bayreuth mit dem Auto?
Ja. Aber Donnerstag schon.
Ja, okay. Gut.
Donnerstag schon.
Ja, gut, dann ist das, da ist eigentlich genügend Zeit. Yes. Dann ich würde vielleicht beim Equipped Workshop weitermachen von Würzburg.
Ja.
Kurzfassung, mega geil. Also die die Leute aus dem Verein unheimlich freundlich, sehr gut aufbereitet, so von der Heranführung an das Equipment auch ziemlich, ziemlich gut gemacht. Ich habe Bank, was war ich glaube 160 waren es glaube ich, fast bis zur Brust bekommen und auch hochgedrückt, also da hat irgendwie noch 1,5 Zentimeter haben gefehlt oder so, was schon auch ganz nett war, vor allem auch mit einem offensichtlich sehr, sehr weiten Hemd. Ja. Mhm. Bank war weniger schmerzhaft, als ich erwartet hätte, also ich habe natürlich im Nacken sehr viele blaue Flecken davon getragen, aber es war eher, also es war nicht, wie kann ich das beschreiben? Also so das Aufreißen meiner Kniekehlen von den Sleeves in der Wettkampfvorbereitung fand ich fast unangenehmer beim Beugen, als ich das Hemd beim Drücken fand. Na, aber auch da ist natürlich ein weites Hemd, also das wird sicherlich auch nochmal mehr, wenn es ein engeres ist, aber das war tatsächlich, da war ich positiv überrascht, dass das so gar nicht so krass heftig unangenehm war, wie ich es erwartet hätte. Ich habe nicht in einem Beugeanzug gebeugt, weil ich mit, haben wir schon über meine Augengeschichte hatten wir mal gequatscht, ne, mit dem Tränenweg. Das muss jetzt operiert werden. Das heißt, ich wollte auf Nummer sicher gehen, dass ich da nicht übermäßig viel Druck aufkommen lasse für den Tränenweg dort. Das heißt, ich habe mich nur wickeln lassen, habe dann mit der Safety Bar auch ein, zwei Reps gebeugt. Und das, also Grüße an Valerie, das Wickeln ist deutlich unangenehmer als das Beugen in Wickeln. Mit Abstand. Also auch die anderen haben gesagt, das hat sich auch bei den anderen Newbies so in der Erfahrung gespiegelt. Man hat sich aber dann mit der Zeit so ein bisschen dran gewöhnt. Und ich habe ja auch schon mal ein paar Trainingsblöcke Wickelbandagen gemacht. Zwar selbst gewickelt und absolut nicht vergleichbar mit dem, was Valerie da gemacht hat, aber so grundsätzlich wusste ich ungefähr, was auf mich zukommt. Und heben im Anzug, ich hatte seit März, Februar keinen Sumo mehr gezogen, damals auch nur an der Deadlift Bar. Ich hatte dann nach dem Bending, also es war ja Bending Bars, dann hatte ich eine Einheit, da habe ich irgendwie 70 Kilo für 3x5 gezogen, Sumo, und dann war der Equip Workshop, da habe ich dann mit Zughilfen 285 geruppt, die auch nur wegen Griffkraft dann oben nicht ganz gültig waren. Und ich muss sagen, Heben im Anzug hat so viel Spaß gemacht. Jesus, es war wirklich ein absolutes Fest. Ich habe das, also so, das ist schon auch so eine Sache, wo ich mir denke, boah, nächstes Jahr Deadlift Domination mit einem Single-Ply-Anzug und Zughilfen mit einer Deadlift-Bar, da habe ich schon richtig, richtig Bock drauf, da mal so 300 plus aufzulegen.
Nice.
Weil das war wirklich richtig schön. Ja, ich habe, glaube ich, so 5 bis 10 Minuten gebraucht, in das Ding reinzukommen. Es war das war noch nicht so super eng. Ja. Aber gefühlt sehr, sehr viel rausbekommen. Und tatsächlich muss ich sagen, dadurch, dass ich so vom Also es war spannend, weil ich auch das Feedback bekommen hatte, dass es technisch dafür, dass ich das erste Mal im Anzug ziehe, unheimlich gut war. Mhm. Und für mich war das so die Bestätigung, weil so wenn ich mein Hebesetup bei Sumo mache, vor allem, stelle ich mir häufig vor, ich hätte einen Anzug an. Also ich müsste mich quasi so gegen diese passive Spannung aus, so diesen Slack-Pull halt, ne? So, ich müsste mich gegen diese Grundspannung von etwas, was von meiner eigenen Muskulatur dagegen in die Startposition hebeln. Das hat da wunderbar funktioniert. Also der Übertrag war, ich hab direkt recht viel aus dem Anzug auch rausbekommen können. Und das war so auch generell, was halt richtig, richtig geil ist, du hast halt gemerkt, so okay, Equip-Training, ja, es geht theoretisch auch, dass du es alleine machst. Theoretisch, ne? ist halt nicht optimal. Und in dem, so dieser Teamgeist, der da auch in dem Raum geherrscht hat, ne, so dass es gab eine Reihenfolge, wer wann dran ist, wer wann gewickelt wird, wo was beladen wird, wer wann, ne, dann wurde gerufen Spotter und dann kommen die Leute und spotten. Es war so wirklich ein sehr, sehr schönes Miteinandergefühl. Und das ist schon auch eine Seite vom Equip-Lifting, die, glaube ich, noch nicht so wahrgenommen wird vielerorts, gerade im Raw-Bereich. Also das heißt, sie haben zumindest gesagt, dass sie sowas nochmal anbieten werden. Das heißt, wenn ihr da die Gelegenheit habt, das mal zu machen bei so einem Verein, wo auch mehrere Leute dabei sind, die international und auch auf den World Games starten, gönnt euch das. Ja, das war ein schöner Tag. Wir wurden mit Essen versorgt, wir wurden mit Informationen versorgt, wir haben zusammen trainiert und es war einfach insgesamt ein ziemlich nices Ding. Würde ich jederzeit wieder machen. Also auch für dich, Kevin, vielleicht drückst du auch mal im Hemd, wenn du eh in Greifswald bist, wo du die entsprechende Expertise vor Ort hast.
Ja, ne? Ja. Ich glaube, muss man einfach mal machen. Also wie du schon meintest, ne, ich sehe es hier ja immer, ne, bei uns ist meist entweder Freitag oder Samstag immer jede Woche Zusammentreffen von der Umgebung, nenne ich es jetzt an. Umgebung zähle ich mal auch so ein paar Leute aus Schleswig-Holstein und so dazu, die dann extra nach Greifswald fahren, jede Woche, genau, um dann da ihr Teamtraining zu machen. Das ist halt, also weil es ist Teamtraining, weil man, also zum Beispiel René kommt halt niemals da alleine rein. So, ne? Also ja. Ne, da brauchst du immer schon ein paar Leute. Und die sind dann hier auch immer, also zu dritt bis zu zehnt, so gefühlt. Wir haben natürlich auch so den Raum dafür, wir haben das Equipment dafür, wir haben mehrere Kombos, das ist so gut, sehr gut machbar. Es wäre definitiv meine Erfahrung, die es wert wäre zu machen, vor allem zu drücken. Also ich weiß nicht, ob ich mit gewickelten Knien beugen muss, das weiß ich noch nicht.
Probier es doch einfach mal, Kevin.
Ja, kann man so machen. Ich würde tatsächlich erstmal die Bank testen.
Denk dran, wie gesagt, denk dran, dass das Wickeln an sich ist schmerzhafter als das Beugen.
Okay. In der Regel. Ich kann mir nicht vorstellen.
Entschuldigung. Also, ich glaube, also was auch noch ganz, ganz wichtig ist für Leute, die sich das vielleicht mal überlegen, in die Richtung zu gehen, besteht bei Gottes Willen darauf, dass wenn ihr das erste Mal mit Equipment trainiert, ihr lockeres Zeug anbekommt. Ich kenne einige Leute, die mal Equipped ausprobiert haben, ne, mal in einen Verein eingeladen wurden und die dann weißt du, so teilweise eine halbe Stunde in den möglichst engsten Kniebeugeanzug reingeprügelt wurden, nur um dann eine Beuge gefühlt mit 25% ROM zu machen. That ain't it, bro. Like, that's not. Nee, mach das mal nicht. Also ich hatte da auch, ich hab jetzt eine Athletin, die auch in Würzburg trainiert, mit der wir auch viel Equipped jetzt Training gemacht haben. Und hatte mich auch mal mit ein paar Leuten aus den USA und aus dem kanadischen Kader ausgetauscht. Und die Devise dort ist halt, also in Deutschland ist das, glaube ich, auch noch ganz, ganz anders. Das Problem ist ja bei Equip, es gibt ja nicht so viel Literatur dazu. Und die Devise dort ist, wenn man anfängt, lockeres Equipment, volle Range of Motion, ne, langsam dran gewöhnen und dann Stück für Stück so und das so eher so von Wettkampf zu Wettkampf leicht engeres Equipment ausprobieren.
Ja. Ja.
Nicht direkt auf Teufel komm raus in den ganz engen Sachen das Zeug machen.
Das kann ich, stelle ich mir auch so für, ich nenne es jetzt mal fürs Anwerben für Leute, die ins Equipment kommen sollen oder, ne, also wenn man das so zur Verfügung stellt, einen Workshop macht, wie auch immer. Wie frustrierend ist es dann bitte? Hast du was an, was einfach nur arschdoll wehtut und dann kannst du nicht mal den Lift ausführen?
Ja, so du musst ja auch erstmal diese Schmerztoleranz musst du ja auch erstmal aufbauen.
Ja.
Die ist ja nicht ist ja nicht direkt da. So, da braucht man auch seine Zeit für, sich daran zu gewöhnen, auch an diese neuen Empfindungen, die man dann ja auch einfach hat und die neue Technik und so. Das ist schon was man schrittweise machen sollte.
Bin ich bei dir. Also, Das kann ich mir sehr doof vorstellen. Da hat man zwar vielleicht ein sehr, sehr enges Hemd an oder das gut hart gewickelte Knie. Aber dann stehst du da oben. Und es tut einfach nur weh. Und ja. Du hast vielleicht viel Last drauf, aber du, ich weiß auch
kommt
nicht,
halt ob eh
ich mental. Genau, so. entweder komme ich nicht runter oder ich traue mich auch einfach da nicht damit, irgendwie was zu machen. Das muss es soll es ja auch nicht sein. Ne? Ja, klingt aber richtig nice. Klingt als so, als hätte es echt Laune gemacht.
Ja, Mann. Ja, ich glaube, chronologisch ist dann die WM als nächstes, ne?
Ist die WM, genau. Ich vielleicht noch mal ganz kurz. Ich hatte ja in der Zeit, genau in dieser Woche, perfekt, hatte ich da meine zwei Prüfungen.
Ah ja. War das jetzt
das war halt ein bisschen
doof. Deine ersten?
Das war meine ersten Prüfung, genau.
Und?
Also Statistik und Einführung in die Psychologie. Ne, da kulturelle Vielfalt und alles, was dazugehört. Ja, die eine habe ich zumindest bestanden, die andere habe ich noch kein Ergebnis. Also ich hoffe, Statistik sollte eigentlich auch werden, da habe ich jetzt noch kein Ergebnis, aber da hatte ich das beste Gefühl, sage ich mal so.
Ja.
Gucken wir mal. Sollte auf jeden Fall durch sein. So, schauen wir mal. Aber es ist natürlich dann direkt auf die Woche gefallen der WM. Ich wollte halt sehr gerne mir einiges angucken.
Ach so, ja.
Ich hab mir dann auch tatsächlich, ich hatte dann meine letzte Prüfung, ich glaube, an dem Montag nach, dem Percy dran war. An dem Sonntag war er, glaube ich, dran. Ne? Ich hab's mir nicht nehmen lassen, mir dann auch ein bisschen Zeit einzuplanen, tatsächlich ein bisschen reinzugucken, wie es bei Percy und bei Jona so gelaufen ist.
Ja.
Und es war ja einfach, wie ich es wahrgenommen habe, bevor ich das gleich mal so an dich überleite, es hat richtig Laune gemacht zuzuschauen. Es sah so aus, als hätte Percy enorm viel Spaß an dem Wettkampf gehabt. Und bei Jona und Etienne, es war einfach ultimativ spannend. Es war richtig cool. Aber mich würde vor allem mal interessieren, wie war das jetzt für dich das erste Mal auch international, ne? Glaube ich?
Nicht ganz.
Ah, okay. Erzähl mal ein bisschen. Wie war es für dich? Für euch?
Also ich würde tatsächlich vor Percy anfangen, weil ich ja, das darf ich ja, das ist ja öffentlich. Ich habe auch eine Equipped-Athletin aus dem österreichischen Kader sportpsychologisch mit vorbereitet auf die WM. Und das war ihr, ich glaube, zweiter Equipped-Wettkampf, dritter Equipped-Wettkampf, irgendwie so. Und sie ist tatsächlich 8 von 9 gegangen und zweite geworden.
Stabil.
Mit auch noch Luft, also mit Luft für engeres Equipment. Und das war tatsächlich sehr, sehr schön. Also so generell, dass man jetzt sieht, so die, ne, ich meine, das ist ein bisschen so ein kleiner Point of Pride, dass die Leute, bei denen ich in irgendeiner Art und Weise auch sportpsychologisch involviert sind, jetzt in der Regel, also die international gestartet sind und die ich sage mal, umfangreich mit vorbereiten konnte, eigentlich alle super gute Wettkämpfe hatten.
Nice.
Und das ist dann immer auch ein schönes Feedback, dass der sportpsychologische Kram halt einfach funktioniert. Punkt. Ja. Und das ist halt eine Sache, die viele Leute so ein bisschen missachten und auch gar nicht so doll wahrnehmen. Ich hatte auch neulich ein Gespräch mit Kerstin drüber, dass sie ja auch vor 4, 5 Jahren war sie auch in einem Punkt, wo sie sich so dachte, so, oh, das ist alles irgendwie ein bisschen Hokuspokus. Aber hier nochmal der generelle Wink mit dem Zaunpfahl. Es steckt ultra viel Evidenz dahinter. Wir wissen, was funktioniert, wir wissen, was nicht funktioniert. Und es funktioniert, wenn man es auch macht. Das ist der Knackpunkt. Ne? Wer sich auch an sein sportpsychologisches Training hält, der wird die Erträge auch entsprechend sehen. Selbiges galt auch für Percy. Ja, auch er hat sich auf der sportpsychologischen Seite richtig ins Zeug geworfen in der Vorbereitung. Und das, wie du gesagt hast, das hat man auch nicht nur in seiner Performance gesehen mit 8,75, dritthöchstes BVDK Raw Total ever, ja. Vierter Platz, Bronzemedaille im Heben. Man hat es auch einfach an der Art und Weise gesehen, wie er sich selber getragen hat auf dieser Plattform und zwischendurch. Ja, so, er hatte Spaß an der Sache, er hat es genossen, er hat seine Zeit auf der Plattform genossen, er hat es geliebt, sich anzustrengen. Und das war einfach ein sehr, sehr schönes Erlebnis auch. Ich habe ganz doll geweint, als er seinen dritten Heber bekommen hat.
Ah, nice.
Er kam dann natürlich direkt danach aus in den Zuschauerbereich und als ich ihn gesehen habe, habe ich dann einfach angefangen zu heulen, so vor Freude. Das war sehr, sehr schön. Ich glaube, insgesamt war ich doch überrascht über die große Varianz in der Art und Weise, wie gejudged wurde. Gerade in Percy und Jonas Gruppe waren viele Lifts dabei, die ich nicht gegeben hätte, die 3-0 gültig bekommen haben. In manchen anderen Gruppen waren gerade bei der Bank, das war auffällig, teilweise Presskommandos dabei, wo die Hantel noch nicht mal auf der Brust war. Okay. Ich meine, muss man auch wissen, das ist ein 2 Wochen langer Wettkampf. Manche von den, viele von den Karis sind die ganzen 2 Wochen da. Und ich glaube, wenn du halt irgendwie zum 6. Mal innerhalb von einer Woche eine Gruppe judgst, dann ist irgendwann auch die Aufmerksamkeit, also irgendwo ist dann Ende. Das ist auch okay. Ja. Ne? Ich denke, Percy hatte Glück, dass er seinen 3. Heber bekommen hat. Ich hätte den nicht gültig gegeben für den Lockout. Aber man nimmt halt, was man nehmen kann. Es gab auch noch so ein paar, ne, so das Körpergewicht, was bei Percy jetzt offiziell auch eingetragen ist, weicht etwas von dem eigentlichen Einwiegegewicht ab, kann man mal so sagen.
Wir haben schon gedacht, relativ leicht war das.
Aha, ja, er hat keine 113 Kilo gewogen.
Ja, okay.
Ja, das war so eine Situation von der Matze, also Matthias, der Bundestrainer, und Max Eisinger, der Vize-Bundestrainer. Ich weiß gar nicht, welche Position er innehat. Auf jeden Fall waren die beiden da und haben Jona und Percy betreut. Habe ich dann auch mal Bescheid gegeben, so hey, also da stimmten auch erst seine Opener nicht, die eingetragen waren, und sein Körpergewicht nicht. Und dann haben die Bescheid gegeben, haben auch nochmal alle Infos richtig abgegeben. Dann haben sie die Opener angepasst, aber nochmal das falsche Körpergewicht eingetragen. Insofern so.
Ja. Was wollt ihr denn noch machen? Ne?
Also ja, so mehr als genau, die Leute darauf hinweisen und die richtigen Infos abgeben, kann man dann halt auch nicht mehr machen. Und ich denke, also so von dem Flight her, es war mega krass, was der Libanese dann am Ende abgezogen hat mit dem 3. Heber. Ne, zwei Versuche ungültig und dann waren es, ich glaube, 3,68, wenn ich mich recht erinnere. Ich müsste nochmal nachgucken. Hat er dann im 3. gezogen, um Jona um ein halbes Kilo den ersten Platz zu nehmen. Ich meine, so in Anführungszeichen auch bitter für Percy, dass er den gültig bekommen hat, weil dann wäre Percy 3. gewesen, wenn er gebombt hätte. Aber dann wünscht man sich natürlich auch eigentlich nicht, dass Leute bomben und man deswegen irgendwie eine Platzierung bekommt. Zumal ich zumindest auch den Eindruck hatte, dass S. Percy, die Platzierung war zweitrangig. So, er hatte halt einfach den Wettkampf seines Lebens. Es war mega geil, es hat super viel Spaß gemacht. Wir haben am Tag davor noch am Pool gechillt im Hotel. So. Also es war im Vergleich zu der EM, auf der ich damals in Dänemark war, das war bisher meine andere internationale Erfahrung, war das so auch von der Atmosphäre her super entspannt. Es war super gutes Wetter, die Sonne war da die ganze Zeit. Aber zwischendurch hat es einmal ein bisschen gewittert. Man konnte sich gut in der Stadt auch bewegen. Sachen waren relativ günstig. Ne? Also das Hotel war ziemlich nice. Und es war einfach generell so von der Organisierung her und so ein ziemlich, ziemlich geiles Event. Also da war jetzt nichts dabei, bis auf die Diskrepanzen beim Judging teilweise. Also ne, Gaston, der Präsident von der IPF war in der Jury und der ist dann zwischendurch zu dem einen Seitenkari hingegangen. Also geht so nicht. Also wir sind hier schon auf einem gewissen Niveau. Das sollte schon auch ein kleines bisschen besser gejudged werden. Also das war schon spannend. Ich gucke hier gerade mal, wieso sind denn die Ergebnisse hier noch gar nicht? Sub Junior Powerlifting Championships 2023 ist doch richtig. Men Classic. Wieso ist denn hier Percy nicht drauf? Ach, das war Sub Junior. Okay, ich wollte gerade gucken, der Libanese, genau, hat 3,50 geöffnet. Genau, er hat 3,50 geöffnet, hat die ungültig bekommen, hat dann 3,68,5 im 2. gemacht, was schon, also schon Junioren-Weltrekord war. Und die zweiten, die 3,68,5, waren A, schwer und B, in meinen Augen ungültig. Und dann hat er halt nochmal 10 Kilo draufgelegt für 3,78,5, hat die wieder gültig bekommen, ist dann halt um ein halbes Kilo Erster geworden. Was auch spannend war, und da bin ich, da nehme ich kein Blatt vor den Mund, also es war ein Ägypter da, Michael Basum hieß der, der ist nur Zehnter geworden mit 805, aber so seine Adern hatten Adern. Ne? Also das war schon auch dann mal wieder spannend, auch zu sehen auf Weltebene. Ich sage mal, man kann recht gut erkennen, welche Länder funktionierende WADA-Affiliates haben und welche nicht.
Ja.
Es war, soweit ich das mitbekommen hatte, die WADA auch, oder wie heißt das, die WADA in diesem Fall, oder RADA, in Rumänien, I don't know, waren nicht dort. Also die haben in der Gruppe niemanden getestet, soweit ich das mitbekommen habe. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe auch niemanden gesehen, der, also normalerweise siehst du ja, wie die Leute abgeführt werden, ne? Oder wie dann ja. die NADA dann daneben steht und während die Leute ihre Sachen zusammenpacken und so. Da habe ich niemanden gesehen. Also es wurde scheinbar auch nicht getestet in der Gruppe.
Krass.
Das ist dann halt immer so ein bisschen, ne, das gibt dem Ganzen schon auch so einen kleinen bitteren Beigeschmack, weil man sich dann schon denkt, so, boah.
Ja, safe, wir hatten Landesmeisterschaft Schleswig-Holstein, Blut und Urin ja. von der NADA. Ja. Ja. Aber Worlds, okay. Ja.
Aber ist halt Deutschland, ne? Also ich meine, also die Statistik ist jetzt schon wieder ein bisschen älter. Aber es gab ja mal 2018 oder so, gab es ja mal diese Veröffentlichung von den Teststatistiken. Da waren ja, ich glaube, Deutschland, Österreich und die Schweiz waren die Top 3 für generell Blutproben und auch Blutproben außerhalb von Wettkämpfen, was ja, wenn man sich auskennt, die zuverlässigste Art und Weise ist, Leute zu erwischen.
Ja.
Und ich hoffe, das war nicht ultra laut. In Libyen war das, glaube ich, ich weiß nicht mehr, welches Land das war, aber irgendein nordafrikanischer Staat hatte irgendwie so 3 Urinproben und eine Blutprobe für den gesamten Verband, im gesamten Jahr. Ne?
Ausreichend.
Aber ja, man muss ja nur 3 Jahre off sein, ne? Dann ist ja Fair Game. Dann stellt man sich auch so die Frage, auch in der offenen Gewichtsklasse der Georgier, der gewonnen hat, der hier Temur Samharadze, wenn man auch Lascha Talashace aus dem Gewichtheben kennt und wie Georgien da so aufgestellt ist. Also der Dude, der da die offene Gewichtsklasse bei den Jahren gewonnen hat, der hat Geburtsjahr 2001 da stehen. Er sieht halt aus wie Mitte 40, so, ne? Also das ist schon, also Genetik hin oder her, aus dem Land kommend, mit dem Kontext, also das sind dann schon Dinge, wo, wenn du lang genug in dem Sport unterwegs bist und dich auch mit dem Thema Doping ein bisschen genauer mal beschäftigt hast und auch weißt, wie das in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich abläuft, das ist dann schon auch immer ein bisschen, da tut man sich schwer, sich für solche Leute auch mitzufreuen, weil immer diese Vermutung im Raum hängt.
Ja, ja, man ist da skeptischer, voll.
Ja. Und das macht's halt, das ist dann schon was bei so, gerade bei Weltmeisterschaften, ich glaube bei Europameisterschaften, also weiß ich, dass das bei Europameisterschaften deutlich weniger prävalent ist, weil halt in Europa die Teststrukturen deutlich aktiver sind. Aber gerade bei den Weltmeisterschaften ist das Thema schon, da wird man schon sehr stark mit konfrontiert, wenn halt ein Dude auf die Bühne kommt, dessen Nacken einen Nacken hat und der eine Bizepsader hat, die gefühlt größer als sein Kopf ist, weißt du, so, das ist dann schon. Also, wie gesagt, genetische Varianz hin oder her, wenn die Anzeichen dann schon so offensichtlich sind und dann die NADA halt nicht da ist, dann findet man das schon nicht so gut und ich denke, das ist auch okay.
Ja, voll. Du hast ja gesagt, ihr wart dann auch ein paar Tage vorher schon da, also hast du, habt ihr 105er und so euch auch noch angeguckt?
Ja,
genau. Tag vorher?
Ja, also okay. Wir haben uns nicht komplett alles angeschaut, offensichtlich, aber wir haben uns schon einiges mit angeguckt. Ich denke insgesamt halt schon krass, was das deutsche Team so generell bei den Junioren jetzt abgeliefert hat. Wir haben ja auch bei den Mädels einige Medaillen einsammeln können. Ah, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Moment mal, wer mir richtig, richtig, also auch positiv aufgefallen war. Rebecca Reinhardt. Die in der BIS 4, die hat in der BIS 84er Geburtsjahr 2006, ne, die 17.
Ja.
Hat in der bis 84 Kilo Klasse 183 für den Weltrekord gebeugt, 95 gedrückt und 190 gehoben für einen 468 Kilo total.
Ja.
Also, ne, nur in Anführungszeichen 88, wir sind es gut, IPF Good Lift Points, aber bei Gott ist das eine krasse Zahl, ne? Ja. Mit 17 468er total in der bis 84 Kilo Klasse und super nett. Ihre Familie war mit dabei und hat sie mit eingefeiert. Das war wirklich sehr, sehr süß. So von der Stimmung her, ne, also was einige Leute überrascht hatte, was ich halt schon kannte, aber das ist üblicherweise bei vielen internationalen Sportveranstaltungen so. Das Publikum besteht halt in der Regel vor allem aus anderen AthletInnen und im Zweifel deren engster Kreis. Also ich glaube, die Gruppe, mit der wir mit Percy angereist sind, wir waren zu 7 insgesamt. Und das war, glaube ich, somit die größte Entourage, die da so vor Ort war. Ja, also häufig einfach nur die Lifter selbst, vielleicht mal irgendwie ein Elternteil oder PartnerIn, vereinzelt mal so beide Eltern, Bruder, Schwester oder sowas in die Richtung. Aber die Stimmung war trotzdem gut. Respekt an die, vor allem die britische Fraktion und die irische Fraktion, die auch einfach grundsätzlich alle LifterInnen angefeuert haben, egal wer da auf der Plattform war. Das war schön. Ein Manko war, das mag ich schon auch noch erwähnen, wir waren dann beim Bankett und das, oh mein Gott, das Essen beim Bankett war brutal geil. Also das muss man schon sagen, das war wirklich, das war kein Vergleich zu dem Bankett damals in Dänemark. Aber dann gab es ja die, also es gibt ja dann immer das Bankett, da werden dann die RelativsiegerInnen gefeiert und ausgezeichnet, werden die Pokale und die Medaillen verteilt und so, auch für die Mannschaft, auch für die Mannschaftswertung. Und der rumänische, ich weiß nicht, ob das jetzt der Präsident von dem Verband war oder einfach nur derjenige, der mit den der den Wettkampf vor allem organisiert hatte. Aber da wurde dann irgendein Preis wurde ausgegeben und das wurde an eine, ich glaube, Kanada oder Großbritannien war es, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall englischsprachiges Land. Dann wurde halt von anderen, also bei den Frauen, dann wurde halt von anderen Frauen ganz laut angefeuert und geklatscht und mitgeschrien. Und das Erste, was der Dude halt am Mikrofon sagt, ist so, ja, I've always wanted to make that many women scream. Ja, genau so habe ich dann auch geatmet. Also das war schon auch ein...
War ein Downer. War ja, nicht so nice.
Vor allem so am Ende von einem eigentlich richtig, richtig nicen Event, ja, mit einem guten Abend, so gutes Essen, alle sind gute Stimmung. Da hier Andrew Lockwood, der eine Ire, hatte sich schon seinen aufblasbaren Penis um die Stirn geklemmt. die Japaner haben in Schrecken auf ihn gestarrt. Und das war einfach nochmal so eine kleine Note, die nicht ganz zu der Stimmung in dem Raum gepasst hat. Ja. Ich glaube, wenn du im Zweifel irgendwie auf einer AfD-Parteisitzung in einem lokalen Bierkeller bist, dann kannst du das mal bringen, aber nee, Mann.
Unangemessen, ja, die ist ja safe. Ja, und da heißt ihr, ich weiß nicht, ob wir das am Anfang von der Folge oder davor bequatscht haben, ihr seid dann ja wieder, also du und Percy, ihr seid dann ja wieder in Prep für die EM, ne?
Genau, ja.
Die in ist...
3 Wochen jetzt.
Oh!
Knackig.
Das ist nah aneinander, ne?
Sind es, warte mal, 1, 2, ja, also in 3,5 Wochen ist er dran.
Okay.
Also ziemlich genau 6 Wochen zwischen den Wettkämpfen. Und dann hat er an dem Dienstag hat er den Wettkampf, dann hat er 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen bis zum NRW Cup.
Den er auch macht. Wie geht's dir damit, dass da so viele Wettkämpfe ineinander sind?
Also man muss dazu sagen, wir haben natürlich jetzt für die WM haben wir, glaube ich, am härtesten gepiekt. Offensichtlich. Und auch die Erwartungen waren, also man muss auch im Kader jetzt wohl, ich weiß nicht, ob das früher schon so war, aber zumindest aktuell ist es so, dass du auch so grob, du musst natürlich eine Saisonplanung vorlegen mit den ungefähren Totals, die du so pro Wettkampf anpeilst und was du circa machen möchtest. Und da haben wir auch bewusst das angepeilte Total für die WM höher angelegt als für die EM. Ja, weil klar war, so 6 Wochen zwischen den Wettkämpfen, so eine Art irgendwie über Wasser halten aktuell, einfach irgendwie nochmal vernünftige Reize setzen und dann fit in den Wettkampf starten als oberste Priorität und gucken, was bei rumkommt. Und selbiges gilt ja natürlich auch für den NRW Cup. Das ist dann eine Mannschaftswertung. Das heißt, da werden wir womöglich die Beuge deutlich leichter halten und dann halt nur Bank und Heben, also Bank so Richtung Maximalkraft gehen, weil da ist ja, ich meine, da erholt man sich in der Regel recht schnell von und beim Heben kann er dann ruhig nochmal ordentlich was drauflegen. Aber das ist schon knackig natürlich. Ne? Also ich bin jetzt, ich meine, mein Standpunkt ist da, denke ich, recht gut bekannt. So, ja, Wettkampferfahrung sammeln, schön und gut, aber für mehr als maximal 2 Wettkämpfe pro Jahr sollte man eigentlich in der Regel keine richtige Wettkampfvorbereitung machen. Ja. Das sehe ich schon auch bei die, obwohl Percy auch gesagt hat, also wir sind ja, er hatte Sonntag seinen Wettkampf. Ich habe Montag sind wir zurückgeflogen. Da hatte er noch Glück, dass er mitkommen konnte, weil der Flug überbucht war, und er fast kein Ticket bekommen hätte mehr. Aber er meinte dann, also Montagabend hat er sich auch schon ziemlich fit gefühlt. Also das war eigentlich so, die Ermüdung an sich von dem Wettkampf war bei ihm gar nicht so groß, wie wir erwartet hatten. Aber klar, das ist natürlich ein ordentliches Ding, was man dann irgendwie, also es ist schon ein Balanceakt, das jetzt hinzubekommen. Aber da ganz klar, Lob an Percy, so der Dude hat ein so wahnsinnig gutes Gefühl für seine Regenerationsbedürfnisse. und priorisiert das auch entsprechend. Das ist, der pennt jede Nacht 8 Stunden, der frisst jeden Tag sein Kilo Reis oder Kartoffeln. seine 5 Brezeln am Morgen. Also wir haben schon noch, das ist auch so schon eine Sache, als wir dann zurückgeflogen sind, sind wir auf der Rückfahrt vom Flughafen, haben wir bei Burger King gegessen. Und dann haben wir uns mal so ein bisschen auch über seine Ernährung ausgetauscht und haben wir mal so grob durchgerechnet, auf wie viel Eiweiß er kommt. Und wenn es gut läuft, ist er halt bei 1,2 Gramm pro Kilo. Und das halt hauptsächlich pflanzliches Eiweiß. Das heißt auch da, so dass immer noch Potenzial nach oben. Ja. Und das bei dem Leistungsniveau. Da merkt man schon, dass so die anderen Faktoren ums Training herum, er priorisiert das entsprechend und das merkt man dann auch in der Leistungsfähigkeit.
Ja. Ich habe mir schon, ich hoffe, du siehst meine Hündin im Hintergrund auch ganz süß, ne? Die guckt ja gerade so ganz. Ja. Sie hat ein wenig Angst, weil draußen regnet es. Das ist ja für sie immer so ein bisschen. Ne? Aber ja, habe ich mir schon gedacht, so, das ist ja vor allem auch, man muss ja auch dazu sagen, auf dem Niveau dann auch so viele Wettkämpfe ineinander zu machen, ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Als wenn das Leistungsniveau einfach nicht so hoch ist. Ne? Das stelle ich mir schon sehr körperlich natürlich sehr knackig, vor allem als auch mental, sich wieder. Mhm. Vorzustellen, jetzt in 6 Wochen folge ich wieder was, der 330er Range vielleicht, 320 bis 330er Range, ist schon, stelle ich mir hart vor.
Ja. Wobei man auch sagen muss, also um vielleicht auf die EM nochmal genauer einzugehen, zumindest Stand jetzt, sofern sich da nicht voll überraschend irgendwas ändert, sieht es nach einem recht, ich traue mich fast gar nicht, dass so knock on wood etc., ne? Aber anhand der Meldeliste sehen die Chancen für Gold sehr sicher aus. Also wenn er das, selbst wenn er etwas unter dem ist, was er bei der WM gemacht hat, und sofern da jetzt nicht jemand kommt, der plötzlich irgendwie einen riesigen Leistungssprung gemacht hat, so Jona startet nicht, der eine Konkurrent ist wohl irgendwie jetzt verletzt, also der ihm hätte Konkurrenz machen können, das heißt, die Weichen stehen recht gut dafür gestellt, dass er sich auf der EM Gold abholen wird. Ja, und das macht natürlich auch die Vorbereitung eine etwas andere. Also wir haben jetzt keine, da ist jetzt nichts dabei, wo wir sagen, okay, wir müssen unbedingt bestimmte Werte erreichen oder sonst irgendwas für eine Platzierung oder das war es jetzt für die WM auch nicht. Ne?
Ja.
Das auch stimmt. Was ich vielleicht noch erzählen mag von der WM. Hannes war ja auch da von Simple Methods Powerlifting Coaching. Unser Erzfeind. Und ich habe mich mit ihm natürlich auch länger unterhalten. Und Hannes ist so ein Nerd, ne? Das ist schon richtig, ich feiere das schon wirklich richtig, richtig geil. Der hat sich einfach für die jeweiligen Klassen, hat die gesamte Konkurrenz gescoutet und hat anhand derer Trainingsvideos auf Insta grob deren Versuchsauswahlen geschätzt und was sie ungefähr drin haben könnten. Ne? Also was er für realistisch hält. Und ich glaube, bei den Openern in der 120er war er um plus minus 5 Kilo überall genau richtig.
Ja, krass.
Wo ich mir dann, also ne, da dachte ich mir so, ja, so hätte man machen können. Aber für Percy und mich war da halt von vornherein klar, so das wird unwahrscheinlich, dass das überhaupt eine Rolle spielt. Wir versuchen, dass er 9 von 9, dass er 9 von 9 geht, alles mitnehmen, was er mitnehmen kann. Und wenn dann halt hinten raus beim Heben sich eine Gelegenheit bieten sollte, dann kann man die nehmen. Ja, aber das fand ich krass, so Respekt an der Stelle, dass er sich auch die Zeit nimmt und das alles so detailliert vorzubereiten. Er ist ja so ein bisschen der Zahlen-Dude, ne, was sowas angeht. Das war schon wirklich richtig gut. Und auch so generell, ne, so, ich weiß nicht, so wie viele Leute immer noch denken, dass die Powerlifting-Coaches in Deutschland sich alle untereinander hassen. Ich komme mit Hannes wunderbar klar. Wir verstehen uns schon sehr gut. Ich habe dann über Bjarne von ihm auch noch eine Dose Whey geschenkt bekommen, weil er die hat stehen lassen.
Ihr hasst euch.
Ja. Ist so.
Perfekt.
Aber ja, das war die WM, insgesamt wirklich sehr, sehr schönes Event. Leider nicht so viel von der Stadt gesehen, aber Budapest wird sicherlich nochmal ein bisschen anders in der Hinsicht. Und dann ging es natürlich direkt weiter. Ich bin ja wiedergekommen aus Rumänien, bin dann nach Salzburg gefahren, war dann bei einem Kommilitonen von mir aus meinem Master noch. Da leider hatten wir nicht so viel Zeit, Sachen zu machen, weil er musste arbeiten, ich musste arbeiten, also wir sind einfach abends ein bisschen rumgelaufen. Salzburg, unheimlich schöne Stadt, also wirklich brutal schön, lohnt sich, sich das mal anzugucken. Und dann ging es ja schon weiter Richtung Amstetten für die Sturz, die österreichische Sturzmeisterschaft. Ich habe jetzt endlich gelernt, also es gibt ja eine österreichische Meisterschaft, das ist quasi die Jugend, Junioren und Masters-Meisterschaft.
Ach so.
Und die Sturz ist dann für Aktive. Ausschließlich. Das hat dann auch Sinn ergeben. ja, da, also Max hat einen ziemlich guten Wettkampf hingelegt, ein bisschen unter den Erwartungen, was Beuge und Bank anging im Vergleich auch zum letzten Wettkampf. Trotzdem tote PR gemacht, weil das Heben hat diesmal, so es hat jetzt beim Heben Klick gemacht mit einer Änderung am Griff und von Sumo auf Conventional, der Umstieg war sehr, sehr gut in der Vorbereitung und hat halt trotzdem, ich glaube, mit 4,5 Kilo weniger Körpergewicht, also hatte die Quali auf der LM mit 108,5 gemacht, irgendwie so, hat halt jetzt ist halt in der 105er gestartet, 2,5 Kilo weniger gebeugt. Und da muss man auch sagen, auch die 2,75 auf der Landes waren A hoch und B sehr, sehr schwer. Auch die 2,72 waren diesmal sehr, sehr schwer, aber sie waren halt tief.
Ja.
Und Bank, also ne, die Lifts liefen insgesamt gut, er hat einen tote PR mitnehmen können. Und auf der Starts, die Atmosphäre war schon, ich würde mal sagen, vergleichbar mit der Atmosphäre in Deutschland. Aber ich sag, also die Stimmungsdichte pro zuschauender Person war höher, wenn ich es mal so beschreiben
kann. Ah, okay.
Das heißt, auch wenn weniger Leute da waren insgesamt als bei einer DM, war die Stimmung trotzdem mindestens genauso gut. Auch das Gym, in dem das stattgefunden hat, war sehr, sehr nice, mit einem riesigen, also generell riesige Fläche. Aufwärmbereich war okay, die Racks waren so ein bisschen, also ich weiß nicht, von welcher Marke die sind, aber da war auch eins, das war dann kaputt, da konnte man da keine Bank dran machen. Manche von den, auch da bin ich offen, manche von den Nachwuchsathleten sind mir hart auf die Eier gegangen im Warm-Up-Bereich. Da war einer dabei, der einfach so erwartungsvoll gesagt hat, ja, ich mache dann das und das als nächsten Warm-Up, so dass ich ihm das stecken würde, wo ich mir dann auch dachte, so. Also ich habe es gemacht, so, weil sowieso, ich bin da niemand, der am Wettkampftag irgendwelche Streitereien oder sowas anzettelt. Aber ohne Bitte, ohne Danke, fand ich schon auch echt daneben. Dann auch teilweise,
davon
dann
hat man
dann auch gesehen, da hat man auch teilweise gesehen, dass prominente betreuende Personen im österreichischen Nachwuchsbereich einfach ihre AthletInnen nicht betreut haben. Die waren dann plötzlich einfach weg und haben ihr eigenes Training gemacht. Oh mein Gott, das Essen, Kevin. Das Essen war so genial geil. Ich habe noch nie in meinem Leben auf einer Sportveranstaltung so lecker gegessen. Wirklich.
Okay, krass. Was gab's denn?
Ich habe ein Foto. Also es war, wie kann ich das beschreiben? Ich meine, ich weiß nicht, wie die veganen Optionen waren, aber es gab welche. Ich hatte Faschiertes, also Hack, es war so ein Einmachglas, du hast auch richtiges Besteck bekommen, was du dann wieder abgegeben hast, also alles auch sehr nachhaltig, es war warm, was schon auch geil war, und es war Hack mit, ich glaube, Kartoffelknödeln in so einer cremigen Sahnesoße auch und halt alles so in diesem Einmachglas und die Menge für den Preis war auch super geil. Bin ich sehr satt von geworden. Und das Spannende bei der Starts war mal wieder das Steckerteam. Ich müsste es nochmal nachgucken. Also bei Max in der Gruppe waren, ich meine, 8 Leute, was ja sowieso schon ein recht kleiner Flight ist. Das ist ja so, gerade bei der Beuge ist das dann schon eher herausfordernd. Und er hatte zwischen seiner zweiten und dritten Beuge, also quasi zwischen zweite Beuge abgelegt und ausgerufen, also Hantel beladen ausgerufen für die dritte Beuge, knapp viereinhalb bis fünf Minuten. Also wirklich so eine Sache von, er kommt von der Plattform, wir quatschen kurz über seinen Drittversuch, ich gebe den Drittversuch ab, er trinkt was, ich sage ihm, er soll sich kurz hinsetzen, 30 Sekunden später steht er wieder auf, weil schon wieder nur 2 vor ihm sind. es war rasant. Und auch in dem Kontext so eine Leistung abzurufen, war nochmal das i-Tüpfelchen bei der ganzen Sache. Er hat mehr Subtotal als Paul Egger gemacht, was ihm wichtig war. Paul Egger, der eine österreichische Kaderathlet, der halt ein Hebemonster ist. Ne, der zieht halt 3,40, 3,50, wenn er will. Müsste mal gucken, was der jetzt bei der, weil der auch eine sehr, sehr gute WM hatte dieses Jahr. Aber das hat ihn persönlich, also die kennen sich auch, wir sind befreundet. Mhm. Das war auch für ihn ein persönliches Highlight, dass er ein höheres Subtotal als Paul Egger hatte. Aber dieses Steckerteam, das waren die Tschechen, ne? Mal wieder. Ja. Mhm. Junge.
Verrückt.
Pitstop. Das ne? Wirklich. Zügig. Also in dem Moment, in dem die Hantel im Rack ist, so du hast gesehen, die haben sogar die Verschlüsse teilweise schon aufgedreht, bevor die Athleten die Hantel überhaupt final abgelegt haben. So wie so ein eingeöltes Team, einfach bam, 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 nächste Last drauf und direkt weiter. Also da haben wir, ich glaube, Matthias Wallner war das, der dann auch hinten raus bei in seiner Gruppe, ich weiß nicht, ob das dieselbe war, der seinen dritten Heber nicht gemacht hat und halt bewusst auch da wieder die Zeit hat durchlaufen lassen, um auch den anderen ein bisschen mehr Zeit zu geben. Ja.
Vor allem bei dem Tempo dann mehr als nötig.
Ja, zumal die, wenn du die Minute auslaufen lässt, das sogar länger ist, als wenn in der Regel, als wenn du den Versuch tatsächlich machst. Ja.
Ja.
Und so insgesamt die Stimmung war nett. Das Miteinander war auch sehr angenehm. Also man hat da jetzt keine, also ich habe da zumindest jetzt keine, sag ich mal so, Verbandelung oder irgendwas in die Richtung von einzelnen Gruppierungen bemerkt. Es hat sich auch im Warm-up in keinster Weise geäußert. Ich habe auch an dem einen Tag Max, habe ich erst Stream kommentiert und dann Max betreut und am zweiten Tag habe ich dann nochmal jemanden aus Max Gym betreut oder aus dem Verein zumindest. Ich weiß gar nicht, ob der auch dort trainiert. Und das war alles super angenehm. Die Leute sind mega nett. So, ich habe die meisten Dinge verstanden, die so gesprochen wurden. war schon cool. Die Fahrt, ne, habe ich ja vorhin schon gesehen, die Rückfahrt war dann halt brutal. Ne? Ich habe irgendwie dann, weil wir ja Samstag bis zum Ende da waren und dann Sonntag früh direkt um 8 den nächsten Betreuungsfall von Max zu Hause aus, circa eine, ich glaube, knapp 20 bis 30 Minuten Fahrt, irgendwie so. Ich glaube, eine halbe Stunde war es. Das heißt, die Nacht war eher kurz und dann bin ich danach halt noch knapp 8,5 Stunden alleine nach Hause gefahren und das war schon anstrengend, kann man so sagen. Also ich hatte mir extra gut gemacht. Klopf auf meine Schulter. Also kann ich mir selber auf die Schulter klopfen, das habe ich gut gemacht. Ich habe mir im Vorhinein schon ich bin Sonntag zurückgefahren. Ich hatte mir offen gelassen, auch erst Montag zurückzufahren, je nachdem, wie ich mich fühle. Aber ich hatte mir so oder so sowohl den Montag komplett blockiert und den Dienstagvormittag noch blockiert, also was Termine anging, dass ich zwar arbeiten konnte, aber halt jetzt keinen zeitlichen Rahmen hatte, den ich irgendwie einhalten musste, hatte das auch entsprechend angekündigt. Da sind meine Athletinnen noch immer sehr zuvorkommend, was das angeht. Und das hat insgesamt so super gut funktioniert. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich bin nicht krank geworden. Ich hatte keine Migräne. Ich habe mich die ganze Zeit sehr belastbar gefühlt. Ich bin auch in Rumänien mit weit über 15.000 Schritten am Tag ganz entspannt klargekommen, ohne Probleme. Also es war rundum wirklich eine sehr, sehr positive Erfahrung, dieser ganze Trip.
Ja, klingt nach richtig nicen Tagen. Nach langen Tagen und anstrengenden Tagen, aber sehr schöne Tage.
Auf jeden Fall. Und ich habe Leberkäse gegessen. Ich habe dann so, das war auch wirklich süß. Es gibt in Linz gibt's einen Laden, der heißt Leberkäse Peppi. Und da waren wir, da waren wir dann Leberkäse essen natürlich. Wer den kulturellen Input nicht versteht, ich muss mal gerade gucken, wie die Band heißt. Es gibt ein Lied, ich spreche es mal auf Deutsch aus, Volle Gas Leberkäse von Die Spritbohren. Gönnt euch das. Mehr sage ich dazu nicht. Das erklärt alles, was ihr zu Leberkäse wissen müsst. Und dann hat mir der eine Athlet von Max, Raffi, hat mir dann zum Wettkampf noch eine Cappy von Leberkäse Peppi mitgebracht, die er noch geholt hat als kleines Geschenk.
Das war nice. Sehr schön.
Da habe ich mich sehr darüber gefreut. We are back. Kevins Blase wurde entleert.
Puh. Jetzt fühle ich mich wieder
gut. Genau diesen Ton gab es, als du gepinkelt hast, ne?
ja, da haben wir aber so ein bisschen oder die meiste Zeit heute genutzt, um mal die letzten Wochen Revue passieren zu lassen.
Yes.
Stand ja auch einfach viel an, ne? Also,
ja.
Ich glaube, es war auch interessant, also fühlt mich vor allem auch interessant zu hören, wie so deine Erfahrungen jetzt waren mit der WM, als auch mit den Staatsmeisterschaften, weil ich da jetzt so noch nicht viele Berührungspunkte hatte. Und aber trotzdem, weil ich es ja auch am Anfang zu Beginn der Folge gesagt habe, dass wir vielleicht noch ein paar Fragen mit reinbringen, würde ich zumindest eine Frage noch reinbringen, über die wir noch kurz ein bisschen quatschen können. Und weil ich es der fragenstellenden Person auch versprochen habe, dass die Frage reinkommt und ich meinte, dass die Folge dann auch am Montag online kommen wird spätestens, würde ich kurz über Gliederschmerzen durch Training sprechen wollen. Also Frage war, wie wir damit eben umgehen, entweder bei uns oder bei unseren Athletinnen, mit Gliederschmerzen, die durchs Training vermeintlich entstehen. Mhm. Hast du da Gedanken zu erstmal?
Mach du ruhig zuerst.
Okay. ich würde halt in dem Kontext gucken, also ich weiß, ein bisschen Kontext da vielleicht auch zu geben, der wahrscheinlich angebracht ist und für die Person auch zutreffend ist, ist das Leistungsniveau, was man sich da so ein bisschen anschauen muss. Ich habe zumindest jetzt auch vermehrt die Erfahrung gemacht, vor allem bei Athleten, die sich zu einem höheren Leistungsniveau entwickeln, also vor allem mit recht viel Last umgehen müssen, was vor allem Beuge und also alle drei Lifts angeht, dass es da vermehrt eben dazu kommen kann, wenn Ermüdungsmanagement vielleicht nicht ganz passend ist oder Recovery-Maßnahmen vielleicht nicht so passend waren im Vergleich zu Vorzeit, dass es dann vermehrt dazu kommen kann, dass solche, ich nenne es mal Sensations, oder eben, dass man diese Wahrnehmung hat, dass Glieder in irgendeiner Art und Weise wehtun. Es kann natürlich aber auch, also das ist jetzt der eine Punkt, der vielleicht einfach angebracht ist, zu gucken, okay, seit wann ist das Ganze überhaupt? Ne? Wie lange ist das jetzt schon bestehen? Es kann natürlich vielleicht auch ein Anzeichen dafür sein, dass du krank wirst. Gehen wir mal nicht davon aus. Ne? Gliederschmerzen sind ja so bekanntlich auch vielleicht ein kleines Anzeichen dafür. Aber sagen wir mal, das ist schon vielleicht auch ein bisschen länger tritt das auf und vielleicht auch in Phasen, in denen Lasten höher werden, ist, glaube ich, einfach angebracht, das Ermüdungsmanagement-Thema nochmal ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken, vor allem eben bei den Lasten, die du jetzt auch bewegst oder die bewegt werden, da eben zu gucken, vielleicht etwas die höheren Aussetzungen auseinanderzuziehen oder vielleicht eine ganz so frequente hohe Aussetzung zu haben, also hohe Aussetzungen meine ich hohe Lasten in der Woche. Ein Beispiel von ihm war zum Beispiel auch das Heben mit 270 für ein 3x6 zu einer RP6 schon diese Wahrnehmung hervorruft. Was natürlich einfach klar ist, ist jetzt von einer relativen Intensität vielleicht nicht so super hoch, eine RP6. Aber es sind halt 270 Kilo für 6 Reps. Und eine RP6 ist jetzt auch meines Empfindens nach, vor allem über so viele Sätze hinweg, jetzt auch nicht super niedrige relative Intensität. Ich weiß zum Beispiel, also ich habe das auch bei meinen AthletInnen, dass ich mit niedrigeren RPs arbeite oder eben prozentbasierte Backoffs, die deutlich leichter sind. Eventuell sind das eben Möglichkeiten, um nochmal das Thema Ermüdungsmanagement in den Vordergrund zu rücken, damit zu arbeiten, ne? Also eventuell die Aussetzung weiter auseinanderzuziehen. Wie du es ja auch zum Beispiel, ich ziehe das jetzt einfach mal als Beispiel heran, mit Percy auch mal gemacht hast oder auch immer noch machst, dann nicht in einer Woche alle Beuge und Heben.
Ja, das war mal, davon sind wir wieder abgerückt.
Davon seid ihr abgerückt, okay. Aber ihr habt es mal zu dem Zeitpunkt so gemacht, eine Woche die Beuge überladen zu gestalten und dann die nächste Woche das Heben. Also wären ja nur Möglichkeiten, die man eventuell nutzen könnte. Was sind da so deine Gedanken zu?
Also ich glaube jetzt so akut in so einem Fall ist ja erstmal immer diese klassische Regel von wie stark ist der Schmerz, wie lange hält der Schmerz an, ist es während der Bewegung, nach der Bewegung, im Alltag, wie lässt sich das einordnen, und da so diese Faustregel 4 von 10 Schmerz während der Bewegung ist für mich in der Wettkampfvorbereitung tolerierbar, in einem Reha-Kontext tatsächlich auch, kann es sogar ein bisschen höher auch sein im Zweifel, also gerade wenn man irgendwie eine Verletzung rehabilitiert, kann man auch mal willentlich einen etwas höheren Schmerzindex tolerieren für einen gewissen Zeitraum. Aber im regulären Trainingsbetrieb würde ich mal sagen, eine 4 von 10 während der Bewegung, und solange der Schmerz danach auch wieder weggeht, ist das für den Moment zumindest annehmbar. Wenn das über einen mittelfristigen, langfristigen Zeitraum weder besser wird und oder sich sogar verschlimmert, und auch der Alltag dann anfängt eingeschränkt zu sein. Also ich hatte jetzt zum Beispiel mit einem Athleten, der hatte mit dem Unterarm erst Probleme im Training und dann plötzlich auch im Alltag. Und dann war so der Punkt erreicht, okay, ne, so das hat im Training, hat es irgendwie mal kurz nach bestimmten Übungen so ein bisschen reingeschossen. Dann war es aber auch wieder weg, aber dann hat es sich im Alltag auch geäußert und da wussten wir, okay, da müssen wir jetzt was machen. Ne? Ja. Also das ist so eine Grenze, wenn die überschritten wird und über einen längeren Zeitraum, dann sollte man da schon ein bisschen genau hinschauen. Bei mir war das, also um vielleicht mal auch ein Beispiel von mir selber zu nennen, ich habe ja schon länger Schwierigkeiten mit dem Beugen, so mit Schulterbeweglichkeit und Ellenbogen und Bizepssehnenschmerz. Und das war jetzt sogar auch bei Haiba in der Vorbereitung so, dass ich am linken Ellenbogen Schwierigkeiten hatte. Da hatte ich auch immer meine Compression Cuff dann im Training angezogen. Und das war aber kein Schmerz während der Bewegung, das war vor allem beim unter die Hantel gehen und kurz nach dem Ablegen. Also wenn ich dann quasi abgelegt habe, dann ist es mir so für 3, 4, 5 Sekunden reingeschossen. Und das war stellenweise schon ziemlich schlimm. Also ich hatte schon auch Einheiten, da war es so beim Ablegen schon so eine 8 von 10 für so 3-4 Sekunden, aber dann sofort wieder weg. Ja. Und da war dann halt klar, okay, ich bin jetzt 3 Wochen vor dem Wettkampf, das kriege ich ausgehalten. So, da geht nichts kaputt. Ne? So, wenn ich habe es im Alltag nur marginal bemerkt, ne, so irgendwie mal ganz vereinzelt, dass ich mich links nicht so gut auf den Arm stützen konnte, so wenn ich abends auf dem Sofa liege oder so, aber das ist dann für mich keine große Einschränkung. Ne? Das ist ja, lege ich mich halt nicht auf die linke Seite. So, okay. Und das ist dann auch weggegangen. Ne? Also das ist dann nach dem Wettkampf, ich bräuchte jetzt aktuell nur mit Safety Bar und Bow Bar, um da so in der Struktur mal eine richtige Ruhe zu gönnen, während ich an den Sachen arbeite. Und so, das war so da der Umgang, das hat ganz gut funktioniert. Ich denke, gerade was du angesprochen hast, so mit dieser Entwicklung auf höhere Lasten, also in dem Kontext macht das natürlich Sinn, auch die Exposures, wie hast du das genannt, Aussetzungen?
Aussetzung.
Ja, ich bleib bei dem englischen Wort, die Exposures vielleicht so ein bisschen weiter weg voneinander zu gestalten, weil ja auch da, ne, Kraftanpassungen kommen in der Regel vor Anpassungen der passiven Strukturen. Und das ist, denke ich, da der Knackpunkt. Ne, wenn ich halt schnell stärker werde, muss ich vielleicht auch mal hinnehmen, bewusst eine Zeit lang die Lasten zu limitieren, damit meine passiven Strukturen die Gelegenheit haben, sich daran zu gewöhnen. Wenn ich merke, dass das nicht ausreicht, kann ich immer noch eine Physiotherapeutin oder einen Physiotherapeuten meiner Wahl zur Expertise hinzuziehen. Grüße an dieser Stelle an Stefan Ort, an Lisa Scharke, an Kevin Wiethoff. Ne, das sind ja so die gängigen, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe. Stets positives Feedback bekommen. Und da gibt's dann auch Dinge, die man machen kann für die passiven Strukturen. Ne? Das ist dann ein Bereich, wo ich mich so von den Trainingsreizen nicht so gut auskenne. Deswegen gebe ich das offensichtlich auch ab. Sonst ohne das entsprechende Wissen würde ich das nicht selber machen. Schon auch eine Red Flag, wenn Online-Coaches versuchen, also die keinen fachspezifischen Hintergrund haben, versuchen, mit irgendwelchen Übungen Themen bei ihren AthletInnen zu behandeln, die sehr, sehr deutlich in einen physiotherapeutischen Kontext oder teilweise sogar chirurgischen Kontext gehören. Was ich halt ganz gerne mache, und das war, als ich in Salzburg war, habe ich auch dort einmal trainiert im Powerhouse, was an sich, also nicht, dass das irgendjemand hören würde, der dort trainiert oder so, aber super geiles Gym, also richtig gute Ausstattung. Aber ultra dreckig, also so viel, ich habe 10 Minuten nach einem Ort gesucht, an dem ich Copenhagen Planks machen kann, ohne meinen Arm in Staub zu legen. Und die Complates, so wenn du halt durch die halbe Halle laufen musst, um die 25er Leiko-Scheiben von einer unilateralen Beinpresse runterzunehmen, dann ist das ein bisschen nervig. Aber da war auf jeden Fall, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ich vergesse ständig seinen Namen. Power Sledder heißt er auf Insta. Das ist auch ein Athlet, der war früher Equipped-Athlet im österreichischen Kader. Hat dann Markus Glück, genau, hat dann mehrere Jahre im Bob-Kader ist er angetreten, auch bei den Olympischen Spielen, und macht jetzt wieder Equipped. Und der hat Bankdrücken gemacht und da habe ich auch mich mit ihm so ein bisschen drüber unterhalten. Der hat halt 3-10 auf ein Dreiboard gedrückt. Und das ist ja schon, er meinte, das war, glaube ich, seine dritte oder vierte Equipped-Einheit erstmal wieder. Er hat gesagt, ja, seine Arme würden schon ziemlich doll wehtun. Und meinte ich so, ja, klar, ja, so ist es halt. Und die Art und Weise, wie ich das ganz gerne frame, ist, es ist ein Anpassungsschmerz. Das heißt, du reizt deine Strukturen, deine Strukturen sind gereizt, dein Hirn sendet ein entsprechendes Schutzsignal in Form von Schmerz aus. Und es passiert ja aber in den Strukturen was. Nur weil man Schmerzen hat, heißt nicht zwingend, dass da gerade Schaden angerichtet wird in der Struktur. Muskelkater ist nur begrenzt vergleichbar, aber auch das ist ein Schmerz, der mit einer Anpassung zu tun hat, in der Regel. Und das gilt natürlich auch stellenweise für passive Strukturen. Das Management von solchen Schmerzen man sollte das halt so ein bisschen im Blick behalten, wie es sich entwickelt. Und wenn ich halt merke, dass es über einen Zeitraum von, ich sage mal, 4 bis 6 Wochen Tendenz eher schlimmer wird, als dass es gleich bleibt oder besser wird, spätestens dann ist der Punkt erreicht, an dem man mal ein bisschen auf die Bremse treten sollte.
Ja. Also wie wir jetzt beide, glaube ich, so dargelegt haben, ist natürlich wieder kein Problem, was einfach ist, ne, sondern komplexer. Man muss sich Zeiträume angucken, wie lange sich das jetzt schon zieht, in welchem Ausmaß das Ganze geschieht.
Ja, wir sind ja auch noch gar nicht auf die psychische Ebene mit eingegangen. Das spielt ja da sicherlich auch noch eine Rolle.
Definitiv. Genau, ein Punkt, der mich mal interessiert, weil ich da so ein bisschen mit ein paar Leuten letztens drüber geredet habe und die Person, die Frage gestellt hat, offensichtlich auf einem Kraftniveau auch ist, was schon ein bisschen fortgeschritten ist, sage ich jetzt mal, kann man ja schon sagen. Ein Punkt, der vielleicht auch angebracht ist, und da würde mich mal, wie gesagt, deine Meinung zu interessieren, wenn sich das jetzt wirklich schon länger zieht, und das geht eben natürlich in den Punkt im Ermüdungsmanagement auch mit rein, bei den Lasten ist es eventuell eben doch angebracht, eine Umfangsreduktion insgesamt vorzunehmen. Ja. Damit meine ich, also das, was ich zumindest jetzt auch beobachtet habe bei ein paar Athleten von mir, die jetzt eben auch ein gewisses Leistungsniveau so erreicht haben oder sich dahin hingearbeitet haben, war es jetzt nicht selten so, dass wir eben auch Umfang reduzieren mussten. Eben was vor allem, also entweder Umfang reduzieren mussten insgesamt, als auch vor allem in den Complifts, eben in den Lifts, die bei denen dann die Erscheinungen vor allem so durchkommen, ne, die einfach mit viel Last verbunden sind. Das ist das was du so auch beobachtet hast?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, okay.
Und spannenderweise geht das ja so zu diesem, das geht zu einem Punkt zurück, den auch Dave Tate von Elite FTS, wer ihn kennt, ehemaliger Westsider, da ging es auch, ich weiß, das ist schon ewig her, seit ich das die Podcast-Folge geschaut hatte, da hatte er auch gesagt, dass die dass das Lastenmanagement vor allem, also für ihn persönlich, vor allem eher ein Wiederholungsmanagement ist. Also er ist jemand, der hohe Lasten zwar bewegen kann und auch gut bewegen kann, auch schnell bewegen kann, aber eben nicht auf sonderlich viel Volumen, weil er dann eher in Bereich von einer Überbelastung kommt. Das heißt so, die gerade bei den Leuten, die jetzt Tendenz auch stärker sind, Leute wie Percy, Leute wie Hannes, Leute wie Max Kampenhuber, vor allem bei der Beuge, kein Sticheln oder so, da wächst, also da verlagert sich halt die absolute Mehrheit vom Volumen auf weit submaximales Volumen. Das heißt, wir setzen die Reize mit weniger Wiederholungen oben hin und bauen dann im Zweifel auch wirklich recht große Load Drops ein. Bei Percy jetzt zum Beispiel in der WM-Vorbereitung, ich mach's mal eben kurz auf, war das Setup für die Beuge recht spannend. Warte, ich mache hier WM-Prep. Genau, wir hatten, es lädt gerade noch, da. Also wir hatten einen Tag High Bar, die gesamte Vorbereitung lang bei Reps unser 5 gewesen ist. Mhm. Also 4 bis 5 in dem Bereich. Ich glaube, einmal, ja doch, 4 bis 5. 2x5, 1x7 an Tag 1. Mehr nicht. Und dann hinten raus Walking Lunges, die er auch mit recht, entweder nur mit Körpergewicht oder mit recht geringen Lasten für ihn gemacht hat, also ohne dass die sondern nicht anstrengend waren. Auch so im Bereich Reps unser 4 bis 6. Und an dem zweiten Beugetag war es halt ein Topsatz, erst Double, dann Single, im Backoff dann 2x4 2-Count pausiert und dann nochmal ein 1x6 normale Beuge hinterher. Und das auch mit ein 6er zu Reps unser 4 mit so 75% circa. Der eigentlich, ne, also der ist so Reps unser 4 bis 6 in der Regel, aber gerade weil es dann die höheren Wiederholungen sind, ist der Load Drop halt signifikant. Ja. Ja. Und er hat stark gebeugt. So kann man nichts sagen. Ne?
Kann man nichts.
Also so wirklich das Volumen echt überschaubar. Ne, ich meine, ich kann mal hier kurz reingucken, er hatte 11 Beugesätze die Woche, inklusive auch der mehrgelenkigen Beugebewegung, also auch die Lunges waren da mit drin. Wir hatten auch noch an Tag 4, an dem Hebetag hatten wir auch noch, also am Tag nach der Kompbeuge, eine Front Foot Elevated Split Squat drin für 2 Sätze, die er dann stellenweise auch einfach je nach Regeneration ausgelassen hat.
Ja.
Und das hat wunderbar funktioniert. Also so wirklich dieses, ne, wie, genau wie du gesagt hast, die Reize zwar oben hin recht hochintensiv setzen. Und auch da muss man sagen, recht hochintensiv so seine Top Doubles und Top, ich glaube, der schwerste Single, den er gebeugt hatte, waren 3-10. In der Vorbereitung, und das war eine RPE-6. Ja. So, schwerer hat er nicht gebeugt.
Ja.
Beim Heben ähnlich, ne, also auch da das Volumen super überschaubar. Am sekundären Hebetag hat er 2 Sätze Blockpuls gemacht.
Fertig.
Ja, einfach, ne, auch da wieder, weil wir hatten ja in der Vergangenheit, hatten wir von kurzes Thema, wir hatten ja in der Vergangenheit das mal getestet mit nur entweder pro Woche Beuge oder Heben progressiv gestalten. Und wenn ich mich recht erinnere, war es dann quasi so, also wenn er zum Beispiel in der Vorwoche, keine Ahnung, sagen wir mal, 300 für einen Fünfer gehoben hat, dann hat er das in der Folgewoche für Doubles gezogen und dann halt die Beuge entsprechend gesteigert. Also die Last ist ähnlich geblieben, die Wiederholungen sind gedroppt, aber da haben wir dann halt gemerkt, dass die Konditionierung für den Wettkampf dadurch nicht die war, die wir haben wollten. Es könnte gut sein, dass genau diese Phase dafür gesorgt hat, dass seine passiven Strukturen sich an die Belastungen gewöhnt haben. Könnte ich mir auch vorstellen. Das war aber damals nicht ganz die Intention. Es war viel mehr so die Tatsache, dass er halt gesagt hat, okay, wenn ich beides schwer in einer Woche mache, zerfliege ich.
Bin ich fritter.
Ja. Verständlicherweise. Und jetzt, wenn ich das vielleicht noch kurz ausführen darf.
Gerne.
Auch da wieder, weil die EM ja ein bisschen weniger Leistungsdruck mit sich bringt und Leistungserwartung mit sich bringt, hatten wir uns dann auch danach nochmal länger unterhalten, aber also waren wir abends zusammen spazieren. Deep Talk über sein Training. Und da testen wir jetzt tatsächlich zwei SBD-Days mit zwei Accessory-Days, wo er quasi nur Assistenzen macht, mit der Ausnahme, dass er an dem einen Assistenztag nochmal 3 Sätze 3-Count-Bench macht. Da bin ich auch echt gespannt, wie das dann am Ende aussehen wird. Ja, weil das ist natürlich nochmal ein kleines bisschen intensiver als das andere Setup. Aber hat, denke ich, da auch nochmal durch die höhere Wettkampfspezifität das Potenzial zumindest dafür zu sorgen, dass es richtig gut laufen kann.
Hattet ihr vorher, um nochmal kurz zu fragen, weil es jetzt ja so klingt, als hättet ihr dann hauptsächlich so zwei Aussetzungen, die Woche, die mit höherer Last stattfinden? Also, ne? Waren es vorher mehr Aussetzungen? Also,
nein.
Dass ihr dann, nee, achso, okay, es waren auch zwei.
Ja, also in der WM-Vorbereitung war es halt, also ja, was heißt Aussetzen? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich die Blockpuls dazu zählen würde, so wirklich, weil das waren sind hohe Blockpuls, ne? Ja, da hat er 3,20 auf den Single gezogen und ich glaube einmal auch 3,40, aber halt brutal leicht für knapp unter der Hälfte der ROM, also wirklich entspannt. Und in der WM-Vorbereitung hat er quasi Tag 3 kommt Beuge und Tag 4 kommt Heben. Die einzig andere so Exposure für hohe Last, also zusätzlich zu der Bank an Tag 3, war Slingshot-Bank an Tag 1.
Ja.
Also für Beuge und Heben quasi einmal schwer die Woche und für Bank zweimal schwer die Woche. Und gerade bei der Bank hat das auch scheinbar sehr, sehr gut funktioniert. Und jetzt mit der EM ist es halt nochmal, also die Übungen sind dieselben, da haben wir nichts dran geändert tatsächlich. Also das haben wir jetzt gesagt, das lohnt sich auch in 6 Wochen nicht, ganz ehrlich. Ne? Das heißt, auch das Beugesetup ist identisch, aber halt so strukturiert, dass wir jetzt Tag 1, also weil er auch Dienstag seinen Wettkampftag hat, ne? nicht am Sonntag diesmal, haben wir jetzt quasi Tag 1 als den SBD-Day mit Comp-Beuge, Comp-Bench und Blockpuls. Und dann Tag 3 den SBD-Day mit Comp-Heben, Slingshot-Bench und Tempo-High-Bar. Das heißt, wir haben eigentlich nur umstrukturiert, so dass es dann auf den Wettkampftag an dem Dienstag auch gut passt. Ja.
Interessant.
Ja.
Ja, klingt gut, aber ich finde es immer interessant. Also, falls irgendjemand, der zuhört, das nicht interessant fand, ich fand es interessant.
Ja, das sind ja schon so die nerdigen Details, ne, so.
Genau.
Das fand ich auch wirklich, wirklich schön, so, weißt du, so, ich habe da auch in Max Kampenhuber jemanden im Team, der, sich für sowas auch brutal faszinieren kann, ne, bei mir ist es so, ich komme da relativ schnell an einen Punkt, wo ich mir denke, okay, so, ja, also so, ich habe nicht mehr dieses Feuer nach dem magischen Mesozyklus. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, für mich ist das vielmehr eine Sache von, lass uns einen Startpunkt wählen, der grob passt, und dann lass uns von da optimieren über die Blöcke hinweg. Aber so von Grund auf quasi so zu, also so dieser, in diesem Versuch, diesen Blog für die EM-Vorbereitung habe ich geschrieben, als ich bei Max war, dann haben wir uns auch kurz ausgetauscht und gesagt, ne, was wäre so das beste Setup von dem, was wir bisher hatten, dass wir quasi diesen Tausch haben von dem vorherigen Training zu 2 SBD-Days, ohne dass sich an dem Setup und der Reihenfolge der Lifts großartig was ändert. Also das heißt, es ist dieselbe Reihenfolge in der Woche für die Bank vor allem auch, was wichtig war. Auch dieselbe Reihenfolge für zwischen Beuge und Heben, halt nur getauscht, ne, dass es diesmal entsprechend passt. Und halt die auch bei den Assistenzübungen so wenig neuen Kram mit reingenommen. Ne, nur so, also ich glaube, dass ich habe ihm so Cossack Squats habe ich ihm neu gegeben, dass er mal ein bisschen was Laterales macht, in sehr, sehr leicht, einfach mit 10 Kilo, ne, so fertig. Und sonst halt eigentlich denselben Kram wie vorher auch, was die ganzen Assistenzen und ISOs angeht.
Ja. Sehr spannend, finde ich. Guti, ich glaube, wir haben eine gute Folge zusammen.
Yes.
Wir haben viel über die letzten Wochen geredet, da noch eine Frage mit eingebunden. Wir haben noch ein paar Fragen für die nächste
Eine Frage würde ich gerne noch beantworten, auf die Schnelle. Es wurde gefragt, okay, was mein liebster Dialektausdruck aus Österreich ist.
Ah.
Jawoitschi! Ist, glaube ich, mit Abstand am besten hängen geblieben.
Also, was heißt das?
Jawoitschi oder Jawoitschau. Ja, jawohl.
Ach so, okay.
Weißt du Bescheid.
Perfekt.
Der Dialekt in der Region ist schon wirklich sehr lustig. Es ist wirklich wunderschön. Ich werde mir Mühe geben, in Zukunft etwas fließender diesen Dialekt sprechen zu können.
Alles klar. Guti, ne, wenn ihr irgendwie Fragen habt an alle Zuhörenden, gerne an Paul oder mich einfach schicken auf Instagram oder wo auch immer.
Yes.
Ansonsten hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr sonst noch irgendwie Gästinnen-Vorschläge habt, auch natürlich an uns rüber. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Paul, dass du da warst. Und
Dankeschön.
Dann hören wir uns in der nächsten Folge.
Bye, tschüss, bye. Tschüss. Macht's gut.